Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute in der Live-Sendung nach dem Diria E-Prix, alle Mann beisammen. Der Tobi W., Servus.
Schönen guten Abend.
Der Tobi B., Hallöchen.
Hi.
Und aus dem fernen Hamburg zugeschaltet, Timo himself, Pape. Schönen guten Tag, wie sagt man bei euch? Tag, Abend?
Moin.
Moin, zu jeder Tageszeit. Moin. Kann man moin.
Zu jeder Tageszeit.
Schön, dass ihr alle da seid, wie jedet euch, Jungs.
Prächtig. Also, kränkelnd, aber prächtig.
Ja.
Das hab ich euch ja gerade schon gesagt. Direkt nachdem ich aufgestanden bin, nachdem die ganze Arbeit am Samstag vorbei war, nachdem die Reha-Rennen, sofort krank geworden. Also, ich bin wirklich aufgestanden vom Schreibtisch, zack, krank. Deswegen den Umständen entsprechend geht's mir gut.
Instant Illness, sagt man auf Neudeutsch.
Instant Illness, II. Aber sonst geht's mir gut. Timo, wie geht's dir?
Oh, mir tut alles weh nach diesem Wochenende. Also das bezieht sich vor allem auf die Nackenmuskulatur, den Kopf und die Augen. Aber und tatsächlich auch die Finger, das hatte ich noch nie. Dass mir wirklich nach dem Wochenende komplett die Finger und die ganzen Sehnen wehtun vom Tippen.
Oh weia, hast du jetzt eine mechanische Tastatur?
Ja. Ich sollte mal auf Sprachsteuerung umsteigen.
Ja, da muss man so viel, so viel nachkorrigieren, das ist nix. Tobi, wehchen bei dir so?
Ach. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich denke, es wird eher daran liegen, dass ich sowieso schon so viele Altersleiden habe, dass mir so ein Wochenende dann auch nicht mehr viel ausmacht.
Ja, aber das macht's ja auch nicht mehr schlimmer dann.
Ja.
Jetzt fällt dann nicht auf.
Gestern Abend schon direkt mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Das war schön. Oh ja.
Es ist schon wieder so weit.
Du hast den Toffer getroffen, ne?
Richtig.
Hast du nach ihm von geworfen?
E-Racing.net.
Nee, früher E-Racing.net. Mittlerweile Downforce Radio UK.
Das ist ja ein sehr übersichtlicher Name.
Und kurz.
Ja, auch kurz. Jetzt stell dir vor, du müsstest den Morsen, Tobi. Naja.
Oh.
Lass uns kurz zurückgehen zum Intro. Der eine oder die andere wird es wahrscheinlich gemerkt haben, klingt irgendwie anders. Ich habe frische Autos genommen. Gen 2 Fahrzeuge jetzt im Saison 6 Intro. Wie findet ihr es?
Gewöhnungsbedürftig, aber gut.
Ist schon anders, ja, ne?
Ich hab mich auch erschrocken, als das Intro losging, aber war dann doch ziemlich cool. Vor allem das Auto am Ende. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, welches Auto da fuhr.
Ja, viel Erfolg. Das ist nicht so einfach wahrscheinlich, ne? Also, wer das tatsächlich selber rausfinden möchte, der kann sich auf der FIA Formel E, auf dem YouTube-Channel von FIA Formel E das Video raussuchen, wo es um den The New Sound of Formula E geht. Und ich glaube, zumindest das erste, das kann man schon rausfinden, wenn man sich das Video nochmal anguckt. Aber ich glaube, so aus dem Kopf habt ihr wenig Chancen, das einzuordnen. Aber jeder darf einmal raten.
Das sagst du. Kannst du nochmal abspielen, die ersten zwei Sekunden?
Ja, klar, kein Problem. Achtung. Ja, was meinst du?
Ich sag, das ist der Mercedes.
Was meinen die anderen?
Das hätte ich jetzt aus dem Gefühl heraus auch gesagt.
Tobi B?
Ich hab gar kein Gefühl.
Es ist tatsächlich der Mercedes.
Geil, Timo.
Das habe ich doch gemeint. Du Nerd. Einer von denen, die wirklich, wirklich anders klingen als die anderen Autos.
Freakshow.
Finde ich sehr gut. Und das zweite Auto, wie Tobi B vorhin meinte, das dürfte relativ schwierig sein, denn es ist nicht mal nur eins.
Also wie viele sind's?
Es sind zwei. Das eine fährt los und das fadet dann aus und ein anderes fadet ein und übernimmt dann quasi. Aber es sind zwei Fahrzeuge.
Ich hätte vermutet, dass eins von beiden ein Nissan ist.
Nein.
Na gut. Schade. Oh, verkackt.
Verkackt. Na, hat jemand eine Idee? Ich glaube, es ist schwer. Aber wenn man das Video, wenn man das Video gesehen hat, es gibt, glaube ich, nur einen, der mit quietschenden Reifen beschleunigt. So krass. Es war ein Porsche.
Das ist schon ein Porsche.
Das war ein Porsche. Der mit quietschenden Reifen hochrafft, das ist ein Porsche. Und wer hinten raus dann verschwindet, ist ein Audi.
So.
Ja, wisst ihr Bescheid. Das hört ihr auch nur dieses eine Mal und werdet es wieder vergessen. Außer, dass es am Anfang ein Mercedes ist. Denn das glaube ich. Die sind schon ein bisschen unique vom Sound. Hat mir gut gefallen.
Also alles Tom Wallach hat das übrigens. Oh, sorry. Tobi, du zuerst.
Also alles ganz im Zeichen der deutschen Antriebe.
Das ist tatsächlich Zufall. Mir ging es eigentlich nur darum, Autos zu haben, die anders klingen als die im alten Intro. Das war das Einzige. Und das waren jetzt tatsächlich zufällig die sich am meisten für meinen Geschmack klanglich unterscheiden von den Gen 1 Autos.
Tom Wallach hat das im Slack-Chat ja auch rausgefunden. Wir sind ja, wie Phil gerade gesagt hat.
Ich habe gar nicht geguckt.
Live sind wir auf Sendung. Für all diejenigen, die das jetzt im Nachhinein hören, nach jedem E-Prix sind wir mit dem E-Pod live im Internet zu empfangen. Da dann einfach mal am besten in der Sendung vor einem E-Prix reinhören. Da kündigen wir an, wann genau wir nach einem E-Prix die Live-Sendung aufnehmen. Und da gibt's dann einen eigenen Slack-Kanal, wo man dann mitchatten kann. Und den lesen wir die ganze Zeit. Und da kann man reinschreiben, wenn man lustig ist. Und Tom hat's auch getan und hat den Mercedes erraten.
Ja, tatsächlich. Gar nicht mal schlecht. Ja, sehr schön. Ich finde den jedenfalls vom Sound her sehr unique. Hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich den genommen, Freunde. War ja auch recht erfolgreich. Am Wochenende unterwegs. Jo, so, dann haben wir, glaube ich, den einleitenden Teil schon hinter uns, ne?
Scheint mir so.
Dann muss ich jetzt Verschiedenes machen, nämlich die Musik zurechtlegen und die Notizen aufmachen, denn was jetzt folgt, vielleicht erinnert ihr euch an die letzten Sendungen nach Rennwochenenden. Was jetzt folgt, ist der E-Prix in 60 Sekunden, Klammer auf, oder eher 180, Punkt, Klammer zu. So steht's hier. Und ist in diesem Fall natürlich der Diria E-Prix. Wir fangen an mit dem Renntag, dem Rennfreitag. Wir fangen an mit dem Rennfreitag und wir haben 8 Punkte für diese 60 beziehungsweise 180 Sekunden und jeder von uns bekommt 2. Anfangen darf Tobi W., wenn die Musik startet. Und das wäre dann, warte, ich mach mal so 10%, damit sie nicht die Ohren wegbläst. Und das wäre dann jetzt soweit. Und Start.
Die freien Trainings erinnern mehr an eine Wüstenrallye als an ein Rundstreckenrennen. So viel Sand wirbeln die Fahrzeuge in Diria auf.
Robin Freins und Sam Bird gewinnen die Sessions. Für Virgin läuft es von Anfang an gut.
Und dann ging es in Richtung Qualifying, auch dort Bird auf Platz 1, dann aber leider mit einem Fehler in der Superpole. Deswegen geht die Pole Position an BMW-Fahrer Alexander Sims vor den beiden Mercedes.
Aber im Rennen zeigt Bird mehrere tolle Manöver und arbeitet sich nach und nach nach vorne durch.
BMW-Fahrer Alexander Sims liegt lange in Führung, kann am Ende das Tempo der anderen Fahrer an der Spitze aber nicht mehr mitgehen.
Van Dorn geht durch, auch Bird schlüpft durch. 4 Runden später liegt der Brite in Virgin-Diensten dann vorne.
Dahinter schaffen es Loggerer und Van Dorn beim Debüt von Porsche und Mercedes direkt aufs Podium. Sensation!
Riesenerfolg für die deutschen Hersteller. Auf den ersten 8 Plätzen liegen 7 deutsche Antriebe. Nur Oliver Rowland auf Platz 4 bricht in diese Phalanx ein. Wow, wie lang war das? Ich weiß es nicht.
Nicht lang.
Ja, aber ziemlich, also das war gut. Das hat mir gut gefallen. Das haben wir so lange nicht gemacht und haben das unfassbar gut hinbekommen. Wie schön ist das denn? Ich sag's euch, richtig schön. Dann lasst uns mal ins Detail gehen. Für alle, die Details nicht interessieren, können gleich zur nächsten Übersicht vom Samstag springen und dann zum Fakt der Woche, dann zum Outro und dann ist schon vorbei. Ihr schafft die ganze Sendung in 20 Minuten. Aber verpasst ihr halt auch alles, ne? Muss ja am Ende jeder selber wissen. Wie sieht's aus? Was gab's denn so an Highlights in den Trainings am Freitag? Sandig war's.
Sand. So viel Sand auf der Strecke. Es ist noch viel schlimmer gewesen als alles, was wir bisher in Punta del Este oder sowas erlebt haben, meinem Gefühl nach zumindest. Punta liegt ja wirklich direkt am Meer, direkt am Sandstrand. Naja, und Diria ist halt mitten in der Wüste. Und da haben wir ja in der Vorschau schon drüber geredet. Wenn ein bisschen Wind pustet und es nicht zufälligerweise schifft, wie im letzten Jahr, dann wären wir richtig mit dem Sand Probleme zu haben. Und das war tatsächlich so. Im Training ganz besonders schlimm, aber eigentlich auch den gesamten Freitag über, war der Grip noch viel geringer oder das Grip-Level noch viel geringer als im letzten Jahr, als es geregnet hat. Es war wirklich wie auf Eis zu fahren. Niemand ist, also natürlich ist man mal Vollgas gefahren, aber man ist immer sehr vorsichtig auf den Stempel gestiegen. Das war wirklich das große Thema dann später auch im Qualifying, wo es dann wieder in die Frage nach der richtigen Gruppe geht. Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 4 hat die beste Strecke, bla. Aber im Training ging es schon los mit der Erkenntnis, um Himmels Willen liegt hier viel Sand auf der Strecke. Und Tobi, es ging direkt heiß her. Timo macht einfach weiter, nicht Tobi.
Ja, es ging mit der nächsten Erkenntnis direkt weiter, nämlich, dass Virgin verdammt stark unterwegs ist dieses Wochenende. Also sowohl das erste als auch das zweite Freitraining. Am Freitag ging direkt an die Virgin Boys. Erst Robin Freins, dann Sam Bird, die ja auch, wie wir heute in unserer Performance-Analyse veröffentlicht haben, das ganze Wochenende durch saustark waren. Darüber hinaus, sicherlich überraschend, im ersten freien Training Nico Müller auf Platz 2. Der da noch einen ganz guten Einstand hatte. Später soll es aber dann ein bisschen schwieriger werden und nicht mehr so ganz rund für den Schweizer laufen. Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, im ersten freien Training auch Stoffel van Dorn relativ gut dabei als Vierter, hat da schon seine Ansprüche angemeldet, genau wie Felix da Costa auf Platz 6, der dann im zweiten freien Training sogar auf Platz 2 fahren konnte. Und ja, da bewiesen hat, dass DS eigentlich von der Pace her ganz vorne dabei ist.
Tobi Wirchen, einer kam nicht so richtig gut klar mit dem Sand, ne? Also kommt per se oft mit dem Auto nicht so gut klar, aber auf Sand war schwierig, ne?
Ja, und zwar unser aller Lieblingschinese, Ma Qinghua, hat tatsächlich geschafft, nach weniger als 1000 Metern, die er auf der Strecke unterwegs war, also auf der Outlap noch, das Auto in die Mauer zu werfen. Und ja, hat damit direkt eine rote Flagge verursacht. War allerdings auch nicht die einzige rote Flagge. Etwas später ist dann Brandon Hartley im Dragon verunfallt. Das lag in dem Fall allerdings hauptsächlich an den Streckenbedingungen. Und zwar war es so, dass die Strecke vor dem Event neu lackiert. Sie wurde asphaltiert. Entschuldigung.
Du bist schön schwarz lackiert.
Ja, genau, sie wurde, vielleicht das auch, aber hauptsächlich wurde sie asphaltiert und aus irgendeinem Grunde war der Asphalt nicht ganz so stabil wie gedacht, zumindest in Kurve 4 an der Innenseite. Und ja, da ist Hartley auf den bröckelnden Asphalt gekommen, hat das Auto verloren, ist in die Wand eingeschlagen. Und die Folge, die Organisatoren haben nachgebessert und haben tatsächlich die Mauer an der Streckeninnenseite verlegt, sodass der Bereich, wo der Asphalt besonders stark gebröckelt hat, umfahren wurde.
Clever.
Ansonsten, was noch auffällig war, Pascal Wehrlein hatte ein paar technische Probleme, blieb dreimal auf der Strecke stehen, konnte gar keine gezeitete Runde im ersten freien Training fahren. Ja. Und dann ging es schon ins zweite freie Training. Ja, Reihenfolge hat Timo hier eben schon grob angesprochen. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen bemerkenswert war, James Calado, der Jaguar-Neuling, hat einen kleinen Unfall gehabt, ist in die Mauer eingeschlagen und hat sich dabei die Felge beschädigt und einen Plattfuß geholt. Etwas heikle Szene, weil er kurz vorher auf Daniel Abt aufgelaufen war und am Audi-Fahrer vorbeigegangen ist, der ist dann auch direkt nach dem Training zu Calado in die Jaguar-Box gegangen und hat sich dafür entschuldigt, dass er ihn nicht gesehen hätte. Aber ja, das war's soweit. Was vielleicht noch bemerkenswert war, dass Daniel Abt, den ich ja gerade schon angesprochen hat, doch tatsächlich, ich glaube, sogar einen neuen Rekord aufgestellt hat.
Tatsächlich?
Ja, er ist tatsächlich 91 km/h in der Boxengasse gefahren. Wow. Und war damit 41 km/h zu schnell. Weil er so viel zu schnell war, hat es 2 Strafpunkte gegeben. Und ja, pro km/h, dass man zu schnell ist, kostet es ja 100 Euro Geldstrafe, also 4.100 Euro, die FIA bekommt. Und ja, das war schon eine Leistung.
Nicht schlecht. Muss eine alte Frau lange für Stricken, ne?
Ja, aber Daniel Abt hat wohl selber gesagt, dass er durch die noch tiefstehende Sonne geblendet wurde und deshalb den Knopf auf dem Lenkrad für den Speedlimiter nicht getroffen hat, weil er ihn nicht sehen konnte. Mhm. Ob das stimmt, ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall seine Ausrede.
Das wäre auf im Straßenverkehr wäre das schon Verlust von der Fahrerlaubnis, oder? Wenn man in der 50er-Zone mit 91 geblitzt wird, ich glaube.
Sieht nicht gut aus.
Innerorts ist das ein Monat Fahrverbot und auch 2 Punkte, genau so viele Punkte, wie die Daniel Abt auch seine Rennlizenz bekommen hat.
Ich habe da heute
natürlich deutlich schwerwiegender.
Ich habe da heute einen Artikel zugefunden, kleiner Exkurs aus, glaube 2010 oder so, der behandelte den damals, ich glaube, 22-jährigen Alexander Sims, der als großer Nachfolger von Lewis Hamilton irgendwie angekündigt wurde in diesem Artikel, wie der in der 80er-Zone, ich glaube, 150 gefahren ist und sich da vor Gericht behaupten musste und seinen Führerschein fast verloren hätte.
Na schau mal, dabei schaut er wie so ein sympathischer Schwiegersohn aus, ne?
Ja, ich weiß, es muss irgendwie, ja, vielleicht fahren Rennfahrer einfach gerne schnell, ich weiß ja nicht.
Na, ich weiß, das kann eigentlich nicht. Meinst du, das kann man so pauschal sagen? Man weiß es nicht. Naja, sonst noch was zu den Trainings, ansonsten schauen wir Richtung Qualifying und Super Bowl Highlights.
Ich denke, wir können zu den Qualifying und Super Bowl Highlights.
Dann machen wir das doch mal.
Übergehen, oder?
Da kicken wir mal gleich darüber. Was gibt es zu wissen? Wir haben im vergangenen E-Pod die Qualifying-Gruppen schon mal angeguckt, aber nichtsdestotrotz kommen wir natürlich kaum dran vorbei, da nochmal kurz drüber zu fliegen, denn die wenigsten werden das noch von vor ein paar Wochen im Kopf haben, wobei manche könnten es noch vom Wochenende im Kopf haben, aber selbst das würde mein Gedächtnis schon überfordern. Ich weiß nur noch, in der ersten Gruppe gleich am Start, Lucas Di Grassi, der immer meckert, wenn er als Erster am Start ist. Hat auch gar nicht so richtig gut funktioniert für ihn, ne?
Wie es für kaum einen aus Qualifying Gruppe 1 gut funktioniert hat. Das ist genau das, was ich eben mit dem Sand meinte. Das ist im Training natürlich der Fall gewesen und im Qualifying das alte Lied, ne? Zwischen dem zweiten Training und der Qualifikation, der ganze Staub, den man irgendwie runterputzt von der Straße, ist dann wieder drauf. Und wer als Erstes auf die Strecke fährt, muss die Strecke erstmal wirklich sauber fegen. Und das betrifft auch Qualifying Gruppe 2 und 3 und 4, weil auch zwischen den einzelnen Qualifying Gruppen sich natürlich das Ganze wieder ein bisschen absetzt, aber tendenziell ist die Ideallinie deutlich freier von Sand in Qualifying 4 als in Qualifying 1 und deswegen, naja, erwartungsgemäß die Kandidaten aus Qualifying Gruppe 1 nicht allzu weit vorne qualifiziert. Ich weiß gar nicht, wer ist denn der Beste gewesen aus der Gruppe? War das Wern? Ich glaube, Wern ist der Beste gewesen aus Qualifying Gruppe 1 und der hat es auf Startplatz 11 geschafft. Alle anderen müssten schlechter gewesen sein. Korrigiert mich, wenn ich gerade irgendwie übersehe.
Ja, Robin Freins 13., Buemi 14., Evans war noch mit dabei auf Platz 16, Di Grassi 19 und Da Costa.
Felix Da Costa auf 21.
Da Costa.
Ja, das verstehe ich aber nicht ganz. Da hat DST Cheetah einen taktischen Fehler gemacht. Antonio Felix Da Costa ist nämlich nicht wie alle anderen zuerst noch eine Einrollrunde mit 200 kW gefahren. Das heißt, er hat als allererstes seine 250 kW Runde fahren müssen. Und es war ja eigentlich abzusehen, dass mit jeder Runde, die gedreht wird, der Sand von der Ideallinie runtergefahren wird. Die Strecke also schneller wird. Weshalb man Felix Da Costa dann direkt seine schnelle Runde hat fahren lassen, das wissen wohl nur die Chinesen selber.
Ja, sie neigen ja zu seltsamen Entscheidungen. Vielleicht war es auch einfach nur ein Fehler. Haben sie auch schon ab und zu mal gezeigt.
Möglich.
Ja, schon kurios.
Ja, ansonsten, Bert hat sich, glaube ich, gut geschlagen, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere. Der hatte ohnehin eher ein sahniges Wochenende erwischt. Zumindest phasenweise.
Direkt im Gruppenqualifying die Bestzeit gesetzt und damit auch den ersten Punkt in der Geschichte der Formel E als Gruppenerster sozusagen geholt. Also es gibt ja jetzt die neue Regel seit dieser Saison, dass der schnellste Fahrer overall in der Gruppenphase einen zusätzlichen Punkt für die Meisterschaft verdient. Und das hat jetzt Bird zum ersten Mal geschafft, indem er als einziger Fahrer unter 1,15 eine Zeit setzen konnte und damit eben in die Super Bowl eingezogen ist. Zusammen mit, und da könnte man fast schon applaudieren, Nyck de Vries und Stoffel van Dorn, die beiden Mercedes-Piloten. De Vries natürlich mit dem Vorteil der vierten Gruppe, aber sein allererstes Formel-E-Qualifying überhaupt und dann direkt auf Platz 2, Zehntelsekunde hinter Bird und vor allem auch nochmal eine Zehntelsekunde schneller als sein erfahrener Teamkollege van Dorn. Das war schon echt aller Ehren wert. Dann ebenfalls Mercedes betrieben auf Platz 4, Edo Mortara vor Alex Sims und Jerome D'Ambrosio. Das waren die 6 Fahrer, die dann in die Super Bowl am Freitag einzogen.
Ja, das waren dann schon Teilnehmer von Gruppe 3 dabei. Bird war unter anderem in Gruppe 2, D'Ambrosio war in Gruppe 2 und in Gruppe 4. gab es dann ein paar kleinere Highlights zu sehen, wo dann, wie wir so schön notiert haben, Calado und Müller den Koffer nacheinander eingeplankt haben, ordentlich, ne? Und ansonsten, was gab es an weiteren Highlights vor der Super Bowl? Glaube ich keine.
Nö, das war's.
Höchstens bemerkenswert noch, dass De Vries, wenn ich mich nicht täusche, die gleiche Taktik gefahren ist wie Felix da Costa und zwar vor den anderen rausgegangen ist, also als erster in der letzten Gruppe seine schnelle Runde gefahren ist und trotzdem damit auf Platz 2 vorgefahren ist. Mhm.
Ja, und dann haben wir nach der Super Bowl feststehen, dass Alex Sims sich mit seinem BMW auf die Pole Position setzt und dahinter gleich zwei in Anführungszeichen Newcomer Mercedes, also jetzt nicht die Fahrer Newcomer, aber das Team Mercedes EQ gleich auf Platz 2 und 3, Startplatz zumindest, auf Startplatz 4 Edu Mortara in seinem Venturi. Bird hat es leider nur auf Platz 5 geschafft, hat zwischenzeitlich ganz gut ausgesehen, ist aber nicht so richtig gut gelaufen und auf Platz 6 dann Jerome D'Ambrosio.
Ja, Bird sah ganz gut aus, aber der hat das Auto dann in Kurve 4, glaube ich, verloren, hat es dann noch abfangen können, kam aber auf den staubigen oder sandigen Teil der Strecke und da war alle Hoffnung dahin. Der hat, glaube ich, allein im ersten Sektor 9 Zehntel verloren, lag am Ende dann etwas weniger als 8 Zehntel hinter Alex Sims. Schade, da hat er die Meisterschaftsführung schon wieder verloren, nachdem er sie kurz inne gehabt hat.
So sieht's aus. Ja, dann der Vollständigkeit halber noch der Fanboost. Beide Mercedes nicht nur in den vorderen Startreihen vom Freitagsrennen, sondern auch beide mit Fanboost versehen. André Lotterer, der Porsche-Fahrer, der neue Porsche-Fahrer mit Fanboost und Buemi, der alte Nissan-Fahrer mit Fanboost. Hm. Und Antonio Felix da Costa mit Fanboost. Kommt mir so vor, als würde der den nicht so häufig bekommen, aber eigentlich ist es auch relativ egal. Deswegen lassen wir es einfach
Antonio
dabei.
Antonio Felix da Costa?
Ja.
Doch.
Kriegt er den Auto? Der hatte den jetzt 13 Mal in Folge.
Ach, tatsächlich.
Ja. 15 Mal.
Was denn jetzt?
Und da,
jetzt entscheiden sie sich.
Letzte Saison 13 Mal und diese Saison 2 Mal.
Ah.
15.
Na gut. Denn, da können wir gleich vorgreifen, am Sonntag haben genau auch diese 5 Fahrer den Fanboost gewonnen.
Richtig.
Na guck.
Mein Lieblingsfeature der Formel E.
Endlich mal was Neues. Bin mal froh, dass wir damit dann jetzt auch fertig sind mit dem Thema. Ja. Aber gleich beide Tage Fanboost abgegrast. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Dann können wir ja jetzt ins Rennen gehen. Tobi, wie lief's am Start?
Am Start, erstmal eine Hiobsbotschaft für unsere Schweizer Fans. Und zwar konnte einer der Schweizer Piloten gar nicht erst zum Rennen starten. Nico Müller hatte ja, wie eben schon erwähnt, im Qualifying den Koffer eingeplankt, also das Auto in die Mauer geschmissen. Das Auto ist dann in der Box gewesen zur Reparatur. Aus Sicherheitsgründen hat man sich dazu entschlossen, die Batterie zu tauschen, weil man nicht sicher war, ob die nicht vielleicht irgendwas abbekommen hat. Das Problem war aber die von McLaren. McLaren ist ja der Hersteller der Batterien in der Formel E. Die von McLaren bereitgestellte Ersatzbatterie war defekt. Und das hat man aber erst festgestellt, nachdem man die alte schon wieder eingebaut hat und oder die neue schon wieder eingebaut hat und dann wieder zurückzubauen auf die alte, hat sich leider nicht mehr ganz ausgegangen. Also ja, nur 23 Fahrzeuge am Start. Schade für Müller und Dragon, aber sollte ja am zweiten Tag seine Chance bekommen. Am Start selber ist nicht viel passiert. Es war für Formel-E-Verhältnisse sehr gesittet, sage ich mal. Die Positionen blieben weitgehend unverändert. Alex Sims an der Spitze, dahinter die beiden Mercedes-Fahrer. Soweit eigentlich relativ unauffällig für Formel-E-Verhältnisse.
Mhm. Bis dann auch in einem eher unauffälligen Manöver Buemi stehen bleibt nach 5 Minuten. Was ist denn da passiert?
Und zwar hatte der gute Sebastian Buemi Probleme mit dem Wasserdruck. Auf einmal war kein Wasserdruck mehr da und das heißt, die Kühlung funktioniert nicht. Daher hat der Antrieb aus Sicherheitsgründen abgestellt und Auto blieb auf der Strecke stehen, ließ sich nicht starten, weil weiterhin kein Wasserdruck da war und damit bereits der erste Ausfall. Wieder mal ein Schweizer.
Was ist da los? Schwarzer Tag für die Schweizer. Halbe Stunde
bleibt
vor Schluss.
Bleibt noch Mortara übrig.
Bleibt noch Mortara übrig. Mal gucken.
Last Man Standing.
erinnert mich an berühmte Filme, mehr oder weniger berühmte. Okay, 30 Minuten vor Schluss geht's dann langsam los, als Sam Bird das Überholen für sich entdeckt. Ne? Holt sich erstmal Attack Mode und dann schnappt er sich sowohl D'Ambrosio als auch Mortara auf den Weg nach vorne. Und das ist ja nun nicht das erste Manöver, das er zeigt an diesem Rennwochenende. Aber bevor er das nächste zeigen kann, bleibt der amtierende Formel-E-Meister Jean-Éric Vergne mit seinem Auto mit defekter Lenkung in der Box stehen. Wie ist denn die kaputt gegangen? Ich hab's nicht geschnallt. Ist das eher so ein Drive-by-Wire-Problem oder ist das tatsächlich was Mechanisches und ich habe nicht gesehen, wie er das kaputt gemacht hat?
Nein, das ist definitiv was Mechanisches. Tobi, du?
Nee, mach gern weiter. Ich glaube, du weißt es genauso wenig wie ich, denn das Team weiß es. Also, ich glaube, das Team weiß es inzwischen, aber wir wissen es nicht wirklich, was es war.
Genau. Man hat auf jeden Fall gesehen, das Team hatte dann das Auto aufgebockt und Vergne hat versucht, das Lenkrad zu dehnen und es ging nicht. Also ist tatsächlich irgendwas mechanisch an der Lenkung zumindest blockiert. Und wie man am nächsten Tag erfahren hat, hat das Team sogar die Sperrstunde brechen müssen, um das Problem an der Lenkung finden und beheben zu können. Und morgens um 13:30, glaube ich, war es dann soweit, dass man die Lenkung wieder funktionsfähig hatte.
Ja, genau. Und das Interessante daran ist, dass dieser Fehler, der da aufgetreten ist, dieser Materialfehler, der es wohl war, selbst Spark, also Spark ist ja der Einheitshersteller der Formel-E-Autos, noch nicht auf dieses Problem gestoßen war. Und von daher war das auch für die sehr interessant, da dann vielleicht nochmal nachzubessern. Also auf jeden Fall ein ganz kurioser Ausfall für Vergne.
Du, Bibichen.
Ja?
Erzähl uns was über Birds weitere Überholmanöver.
Bird, der war so der Attack-Mode-König, ne? Das hast du gerade schon gesagt, wie der an D'Ambrosio und Mortara vorbeigegangen ist. Dann ist er nochmal an De Vries vorbeigegangen. Ich fand Bird, bei dem hat man am Freitag sehr schön gesehen, was für einen großen Unterschied diese extra 10 Kilowatt machen im Attack-Mode. Letztes Jahr waren das ja 225 Kilowatt mehr. Nee, nicht mehr, also 25 Kilowatt mehr, im Gegensatz zu den 200, die man sonst hat im Rennmodus. Jetzt in dieser Saison sind das 235 und das hat dann doch schon einen gehörigen Unterschied gemacht, besonders auf der langen Startgeraden. Das war sehr schön zu beobachten, wie besonders Bird dort eben an seinen Konkurrenten vorbeigegangen ist, aber generell auch was für ein Effekt der neue größere Attack Mode hat. Und das nächste große, was dann irgendwie, beziehungsweise das nächste große, was dann ansteht, ist dann tatsächlich auch ein Manöver, das dann letztlich über die Führung des Rennens entschieden hat. Ne?
Ja, das muss man sich mal reinziehen. Warte, halte mal kurz inne. Das muss man sich mal reinziehen. Kommt von Platz 5, holt sich Attack Mode und Mortara, holt sich Attack Mode und De Vries und dann jetzt du.
Dann ist er im gleichen Attack Mode und greift Van Dorn an. Und im ganzen Tohu wa Bohu, mein Lieblingswort momentan, gehen dann beide am führenden Alex Sims vorbei. Also Bird mit einem Manöver gegen Van Dorn, Sims ist dadurch irgendwie ein bisschen ins Straucheln gekommen, ist weg von der Ideallinie, Van Dorn und Bird rutschen durch. Und somit fällt, das war dann der Anfang vom Ende, möchte man fast schon traurigerweise sagen, vom guten Rennresultat, also wirklich richtig guten Rennresultat von Alex Sims. Das kann ich ja mal vorwegnehmen, der ist letztlich Achter geworden, nachdem er eben das Rennen kurzzeitig angeführt hatte. Das war eben dieses Manöver, etwa 15 Minuten vor Schluss, an dem es langsam Richtung nach hinten ging für Sims. Und dann gab es einen Kampf zwischen Bird und Van Dorn um die Spitze.
Also er führte 22 Runden oder anders ausgedrückt 24 Minuten das Rennen an. Ist 24?
Mehr, oder?
Nee, 34, Entschuldigung.
34
ja. Minuten das Rennen an. Also es ist nicht kurz, würde ich sagen. Was auf jeden Fall auch in der Grafik zu sehen war, dass er zu dem Zeitpunkt etwas weniger Energie als die anderen Fahrer im Vorderfeld hatte, genauso wie Nyck de Vries, der dann auch ein paar Positionen verloren hat. Die scheinen wohl beide nicht ganz so energiesparend unterwegs gewesen zu sein in der Anfangsphase wie die anderen Fahrer in der Spitze. So kam es dann soweit, dass Roland auch an Sims vorbeigefahren ist und dann dachte man, es kommt vorne nochmal zum Angriff, denn Sam Bird hatte seine beiden Attack Modes schon verwendet. Die Regeln waren übrigens die gleichen bei beiden Rennen wie eigentlich immer in der vergangenen Saison. Zweimal musste der Attack Mode aktiviert werden für jeweils 4 Minuten. Ja, das
hat sich gut bewährt, das kann man so lassen.
So kann man sagen.
Never change a running system. Ja.
Auf jeden Fall war Stoffel Van Dorn der einzige, der noch einen Attack Mode frei hatte, und den hat er tatsächlich dann aktiviert, um 7 Minuten vor Schluss zu einer Schlussoffensive zu blasen. Und an dieser Stelle geht dann André Lotterer an ihm vorbei. Van Dorn ist nur noch Dritter und 10 Sekunden ist es, glaube ich, nach der Aktivierung des Attack Modes gewesen, als auf einmal das Safety Car auf die Strecke kommt.
Lotterer muss man vielleicht noch betonen, ne? Von Platz 7 jetzt dann sich davor zu kämpfen bis an Van Dorn vorbei auf Platz 2 war jetzt auch keine schlechte Leistung.
Nee, richtig stark.
Genau, er war richtig stark und er hatte auch seinen Attack-Mode ganz gut genutzt. Er ist im Endeffekt mit Attack-Mode dann an Roland und an Sims vorbeigegangen.
Guter Junge. Aber du hast Safety Car gesagt. Da wird natürlich jeder hellhörig. Was ist passiert? Safety Car. Ich glaube, es hat mit einem Audi zu tun.
Da liegst du richtig.
Kuriose Geschichte.
Ja, und zwar ist es so, dass der gute Daniel Abt eine Berührung offensichtlich hatte mit Antonio Felix da Costa im Zweikampf und das dafür gesorgt hat, dass sich der Frontflügel bei Abt gelöst hat und dann beim Anbremsen von, ich muss gerade überlegen, war es Kurve 5?
Das sind so viele Kurven auf der Strecke.
Die Linkskurve.
Der Linksknick da.
Ich meine, das wäre Kurve 5, aber auf jeden Fall beim Anbremsen war es dann so, dass dass er über die Curbs gefahren ist und dabei hat sich der Frontflügel dann ganz gelöst. Und beim Anbremsen von Kurve 5 ist die Radhausverkleidung, die am Frontflügel dranhängt, unter das linke Vorderrad gerutscht und Daniel Abt konnte nicht wirklich verzögern, ist dann gerade ausgerutscht und in die Mauer eingeschlagen. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, Daniel Abt war zu dem Zeitpunkt schon deutlich zurückgefallen. Er hatte nämlich eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Da denke ich, kann der Tobi was zu sagen zu dem Grund. Das war nämlich die sogenannte Throttle Map.
Ach herrje, das schon wieder. Mhm. Das hat im Chat auch gerade Andrea gefragt, Stichwort Throttle Map bei Abt, hat es damit auf sich? Hängt im Grunde genommen damit zusammen, dass ja in der Formel E, ganz genauso wie in der Formel 1 ja auch, die Traktionskontrolle verboten ist. Die Teams aber in dem letzten Jahr ein Schlupfloch gefunden haben in den Regeln, wo das Auto quasi schon mit Traktionskontrolle gefahren ist. Und das haben die Teams natürlich rigoros ausgenutzt. Und um dem entgegenzuwirken, hat die FIA vor diesem Jahr eine Liste festgelegt, wo dann eben draufsteht, wenn du das Gaspedal so und so viel runterdrückst, dann darf der Motor so und so viel Leistung gerade abgeben. Und das wird stets und ständig verglichen. Also ob dann die Gaspedalposition oder Strompedalposition übereinstimmt mit dem Abrufen der Leistung vom Motor. Und das war bei Abt eben nicht der Fall, dass am Sonntag auch noch Fahrern passiert. Ich glaube, Max Günther hat das da erwischt jedenfalls, dass die Gaspedalposition nicht gleich war mit der Position oder mit dem Abrufen von Leistung. Und das ist der Grund dafür, dass Daniel Abt mit einer Durchfahrtsstrafe bestraft wurde und einmal nach hinten musste. Das ist natürlich jetzt, der Vorwurf ist natürlich nicht, dass Abt dieses ganze Rennen mit Traktionskontrolle gefahren ist und alle anderen nicht. Das war wahrscheinlich nur eine vergleichsweise kleine Abweichung, aber es war eben eine Abweichung von der von Audi eingereichten Liste vor dem Jahr und entsprechend musste Abt einmal durch die Box.
Sorry, ich sehe gerade, das stimmt gar nicht. Da habe ich aus irgendeinem Grunde was durcheinander geworfen. Max Günther war derjenige, der am Freitag die Durchfahrtsstrafe wegen der Throttle Map erhalten hat. Das war
ganz irgendwie hat er es doch gewusst.
Ich wollte sagen, das passte doch gar nicht. Entschuldigung. Warum leugne alles und behaupte das Gurkenteil.
Das Gurkenteil?
Das Gurkenteil.
Warum musste ab denn einmal durch die Boxen? Also es tut, sorry, dass ich das jetzt falsch erzählt habe. Dann war das natürlich Günther, dem das widerfahren ist. Was war bei ab der Fall?
Moment, das versuche ich gerade mal rauszufinden. Aber können
steht doch in deinem Strafenartikel.
Ja, nee, der zeigt vielleicht kurz noch der Einschub zu Abt, bevor er da die Kontrolle verloren hat und in die Mauer gekracht ist, ist er über seinen Flügel gefahren, weil er noch laut Eigenaussage sehr kräftig über einen Körb geräubert ist. Und dabei, das hat dem Ganzen wohl so letztlich noch den entscheidenden Knacks gegeben, dass das Ding dann unterm Auto verschwunden ist. Und dann war er quasi nur noch Passagier, ist dann in die Mauer gerutscht.
Ärgerlich für Abt, aber auch für Stoffel van Dorn, denn der hat sich gerade im Moment vorher den letzten Attack-Mode fürs Rennen geholt, hat sich gedacht, so jetzt hier 6-7 Minuten plus eine Runde, jetzt hole ich nochmal ordentlich aus und hat beim Attack-Mode holen seinen zweiten Platz an Lotterer verloren und konnte den wegen Abts Safety-Car-Verursachung dann sich nicht mehr zurückholen.
Ich fand so da einen Kommentar auf Facebook sehr witzig. Was ist der Unterschied zwischen Formel 1 und Formel E? Mercedes hat beim Safety Car Glück und Pech eben in der Formel E.
Ja, das stimmt. Das war wirklich unpassendes Timing. Er hat also natürlich die Attack Mode Aktivierung hat so viel Zeit gekostet. Genau. Das ist ja eben die Sache. Er hat die ganze Zeit verloren und die Plätze auch bei der Attack Mode Aktivierung und dann eben noch nicht mal den Vorteil gehabt von der mehr Leistung danach. Weil der Attack-Mode dann hinter dem Safety-Car ausgelaufen ist und dann Ende Gelände war.
Kann passieren.
Aber Lotterer hat's gefreut, ne? Der ist durchgerutscht und war dann auf einmal Zweiter.
Ja, das ein Leid des anderen freut. Tobi Bärchen, hast du mittlerweile rausgefunden, was mit Abt war?
Das war am Samstag, Entschuldigung.
Ah, das war am Samstag, alles klar. Dann ist ja alles gut. Zum Samstag kommen wir gleich, denn wir haben ja jetzt noch die letzte Runde, vor der die grüne Flagge gezeigt wurde. Was ist passiert und wie ging's aus?
Wer will, wer hat noch nicht?
Timo war sehr ruhig bis jetzt.
Oh, ich hab noch nicht und ich will auch nicht. Ich habe ja das Problem, wie immer bei Doubleheadern, dass ich die Rennen total durcheinander werfe.
Ja, verstehe.
Und natürlich wieder total nicht vorbereitet bin.
Ja, das macht ja nichts. Dafür haben wir das ja aufgeschrieben. Also De Vries überholt mit der Brechstange Alex Sims. Und im Tohuwabohu geht Freins an beiden vorbei. Das passiert in der letzten Runde, nachdem grün gezeigt wurde. Und am Ende gewinnt Bird vor Lotterer und Van Dorn. Das haben wir ja schon kurz angedeutet, dass Sam Bird so einen richtigen Sahnetag hatte. Ne? Alles perfekt gelaufen, zumindest am Freitag. Auf den Samstag kommen wir ja erst noch, will ich mal nicht zu viel vorwegnehmen.
Und wir haben es ja schon oft genug gesagt und geschrieben die letzten Tage, aber noch einmal zur der Vollständigkeit halber, sowohl für Porsche als auch Mercedes, das erste Podium im ersten Rennen, da kann man nur sagen,
Chapeau.
Gerade weil wir ja in den letzten Wochen viel spekuliert haben, so wann oder welche Ergebnisse können die beiden neuen Teams wohl einfahren die Saison, alle waren sich einig, ja, Podium ist schon irgendwann drin. Aber dass das dann direkt im ersten Rennen für beide klappt, da war ich schon echt überrascht.
Ja,
hätte ich nie erwartet.
War ich auch, ehrlich gesagt. Leben. Ich war auch überrascht. Und ich erinnerte mich sofort an BMWs großen Erfolg zu Beginn der letzten Saison. Und deswegen machen wir mal schön kleine Brötchen und auch nicht zu heiß, damit die nicht verbrennen. Warten wir mal ab, wie sich das weiterhin entwickelt. Ne? Aber das war der Rennfreitag. Wenn euch nicht noch irgendwas total Faszinierendes dazu einfällt, um Gottes Willen, dann würde ich jetzt, ohne noch weiter darüber nachdenken zu wollen, was ich gerade versehentlich gesagt habe, zum Rennen Samstag übergehen wollen. Wie sieht das aus? Können wir machen, ne?
Herrlich.
Sehr gerne. Herrlich. Pass auf, ich mache die Musik an für die Kurzzusammenfassung vom Rennen Samstag. Und diesmal darf sogar ich anfangen, aber ich warte bis der Beat Fahrt aufnimmt. Dauert nicht mal lange. Zähl bis 3. 2, 3, 4. So, auf geht's in den Rennen Samstag. Jean-Éric Vergne zerstört sich das zweite Diria-Rennen gleich im Training, schafft es am Ende aber trotz Unfalls, trotz Batterietausch, trotz Stop-and-Go-Strafe bis auf Platz 8.
Unfassbar. Und genauso unfassbar stark war schon wieder Alex Sims. Der holt sich die zweite Pole Position im zweiten Rennen der Saison, die dritte in Folge. Rekord.
Das Rennen ist dabei deutlich chaotischer als am Vortag. Das Virgin-Duo Sam Bird und Robin Freins scheidet nach Unfällen früh aus.
Doppelsieg für BMW, aber mitnichten. Die 4 zeigt einmal mehr, wie schwer sie sich tut, zeitnah selbst einfache Entscheidungen zu treffen.
Fauxpas auch bei Max Günther, der überholt hinter Safety Car und wird statt Zweiter nur Elfter.
Auch Oliver Turvey hat ein unfassbares Rennen gefahren. Der ist eigentlich auf Platz 8 im NIO über die Ziellinie gekommen, wird dann aber disqualifiziert, weil er ein kleines bisschen zu viel Energie verbraucht hat.
Und nachträgliche Strafen gibt es darüber hinaus auch für Buemi, De Vries, Evans, Lotterer, Ma und Massa.
Des einen Leid, des anderen Freud. Vollkommen überraschend sind aber nun James Calado im Jaguar, Jean-Éric Vergne, Brandon Hartley im Dragon und Antonio Felix da Costa in den Punkten.
Gucke mal an. Perfekt. Sehr smooth. Das gefällt mir sehr gut. Wie professionell wir das heute darbieten, das ist ja gar nicht so, das machen wir doch sonst nicht so. Was ist da los? Ist ein guter Tag anscheinend. Sehr schön. Jo, dann gehen wir doch gleich von vorne an in Richtung Details. Was die Trainings angeht, kann man zumindest zwei Dinge sagen. Das eine ist nicht mehr so schmutzig wie am Freitag. Und das andere ist, der den Koffer einplankt, ist diesmal Jean-Éric Vergne. Und der kann dann auch den Rest des Trainings erstmal zugucken, ne?
Tja, die armen Mechaniker von Tachida, die haben die Nacht durchgeschuftet und irgendwie nach dem doofen Problem an der Lenkstange gesucht. Und dann läuft das Training, das einzige Training, was Jeff hat am Samstag, für, ich weiß nicht wie lang, Viertelstunde oder sowas? Nicht lang jedenfalls. Und dann ist das Auto schon wieder in der Wand. In Kurve 17 ist es, glaube ich, passiert. Und dann eben mit wackelndem Hinterrad, was da wirklich am seidenen Faden hängt, rollt er in Richtung Boxengasse. Ich erinnere mich noch an die Szene. Und dann eben mal wieder Aufhängung wechseln. Das ist ja Gewohnheit in der Formel E, ne? Also das ist ja, das machen die Mechaniker ja ständig. Die machen nichts lieber als Aufhängungen wechseln.
Na, dann ist ja alles gut.
Aber vielleicht machen sie eine Sache lieber, nämlich das Auto auf der Strecke fahren sehen. Und auch Vergne wäre das Auto, glaube ich, lieber gefahren. Denn, wie Phil gerade schon gesagt hat, die Strecke ist halt komplett anders. Also wirklich einmal auf den Kopf gestellt, die Strecke. Hat auch Auswirkungen drauf gehabt, dass das Rennen erwartungsgemäß hätte länger werden sollen. Denn einfach aus dem einfachen Grund, weil mehr Grip heißt, man kann länger Vollgas fahren. Und wer länger Vollgas fährt, braucht mehr Energie. Und deswegen, hätte das Rennen kürzer werden müssen. Nee, warte mal, wie war denn das jetzt gedacht? Ich habe meinen Gedanken verloren. Aber ihr, das Rennen wäre in seiner Charakteristik anders gewesen, wenn es nicht so viele Safety-Cars
gäbe. Absolut. Vielleicht zwei kurze Punkte dazu. Zum einen Frage, man hat den Unfall von Vergne nicht gesehen, oder?
Nein, nicht, aber
in den Kameras. Also man hat nur eben dann den Funk oder ihn dann auch in der Boxengasse gehört, der dann eben bestätigt hat, dass er eingeschlagen ist seitlich. Und das hat dann ja auch tatsächlich Auswirkungen auf die Batterie gehabt. Da hat, glaube ich, Tobi Wehn eine ganz nette Geschichte zu erzählen, was den Batteriewechsel anbelangt, der darauf folgen sollte.
Ja, und zwar hat man sich entschieden, die Batterie zu tauschen. Das war allerdings nicht wie bei Nico Müller aus Sicherheitsgründen, sondern warum auch immer, ich kann es nicht zu 100%ig nachvollziehen, ist nicht kommuniziert worden. Auf jeden Fall war das damit kein Wechsel aus Sicherheitsgründen und das wird laut Reglement mit einer Rückversetzung in der Startaufstellung um 20 Positionen bestraft. Jetzt starten aber nur 24 in der Formel E, also wenn sie denn alle starten. Also heißt das, dass Jean-Éric Vergne sich unter die ersten 4 hätte qualifizieren müssen, um vom Ende des Feldes zu starten und nicht noch eine zusätzliche Strafe zu erhalten. hat er aber nicht geschafft, das kann ich so schon vorwegnehmen. Er musste als letztes starten, konnte von Startplatz 11, wo er sich qualifiziert hat, allerdings nur 13 Startplätze zurückversetzt werden und hatte damit noch 7 Startplätze übrig. Und das Reglement sagt, wenn zwischen 6 und 10 Startplätze übrig sind, die nicht zurückversetzt werden können, oder um die ein Fahrer nicht zurückversetzt werden kann, dann erhält er eine 10 Sekunden Zeitstrafe. Und kommen wir aber gleich noch zu, wie gesagt, Reglement sagt eine Zeitstrafe von 10 Sekunden, also am Ende des Rennens werden 10 Sekunden auf die Gesamtzeit des Fahrers addiert. Sagt das Reglement.
Sagt das Reglement.
Na, Hauptsache, es steht irgendwo.
Nur warum Tobi das so anspricht.
Mach mal gleich das Rennen, gleich aus. Oder? Na ja, okay.
Na gut, wenn du das chronologisch sagst, hier vorgehen.
Wenn du das dann sagst, gehen wir genau erstmal Richtung Qualifying.
Wir kommen durcheinander sonst, ja. Qualifying.
Da waren die Qualifying-Gruppen sortiert nach dem Rennergebnis vom Vortag. Welch Überraschung.
Alte Regel.
Das bedeutet, alte Regel, ne? Also, ist ja, offiziell ist es ja der Meisterschaftsstand vom vorigen Rennen. Aber, naja, gab ja halt nur das Rennen vorher und deswegen Rennergebnis vom Tag vorher. Das heißt, die Top 6 vom Tag, vom Freitag, Bird, Lotterer, Van Dorn, Roland, Freins, de Vries, die in Gruppe 1 und dann die anderen hinterhergeworfen. Das hat zur Folge gehabt, dass wir durchaus interessante Kandidaten in Qualifying Gruppe 4 gehabt haben. Unter anderem Buemi, Abt und Wern, die ja alle ausgefallen sind am Freitag. Die haben sich plötzlich in Qualifying Gruppe 4 wiedergefunden und durften deswegen mit den besten Streckenbedingungen in das Zeitfahren starten. Letztlich hat es aber keiner von denen wirklich doch, weit Buemi nach vorne geschafft. Gut war zwischendrin Jerome D'Ambrosio unterwegs. Der war gestartet aus Qualifying Gruppe Nummer 2. Der hat allerdings mit dem Heck die Mauer in der letzten Kurve getroffen und hat deshalb dann vielleicht ein bisschen einen Nachteil gehabt für die Superpole. Er hat sich auf Platz 4 qualifiziert, gerade so noch, aber musste dann eben, weil man das ganze Auto natürlich nicht wirklich auf den Kopf stellen konnte. Und also, wie gesagt, Mechaniker in der Formel E, die sind so schon ziemlich schnell im Aufhängung wechseln. Aber wenn dann Knacks drin ist, dann kann man das leider nicht in zu den 20 Minuten oder so, die hatten zwischen Gruppenqualifying und Superpole, kann man leider nicht auswechseln. Vielleicht hat er deswegen einen kleinen Nachteil gehabt im Superpole-Shootout. Jedenfalls ist er weitergegangen in das Shootout der Top-6-Fahrer. Ebenfalls dabei Sebastian Buemi, Lucas Di Grassi, Antonio Felix da Costa. Der hat die beste Zeit gefahren im Gruppenqualifying. Welch Überraschung, der ist der Cheater, wieder auf Pace. Aber nicht zu vergessen, Alexander Sims, wie am Vortag, wieder dabei. Und Timo, wo hat er das in der Superpole hingeschafft?
Tja, ganz nach vorne. Und hat tatsächlich da seine zweite Pole in Folge jetzt in dieser Saison, seine dritte Saison übergreifend geholt. Und das hat es noch nie gegeben in der Formel E-Geschichte. Es gab zwar öfter mal, gerade vom Kollegen Buemi in den ersten Saisons, den Fall, dass zwei Pole Positions in Folge geholt wurden, aber jetzt dreimal in Folge, das ist neuer Rekord. Und vor allem auch beeindruckend, dadurch, dass er es zweimal hintereinander so perfekte Runden da zustande bringt und allein dadurch ja schon 6 Punkte für die Meisterschaft geholt hat.
Eine schwere Quizfrage an alle anderen. Wer waren denn die anderen Fahrer, die schon mal 2 Poles in Folge geholt haben?
Ich glaube, es waren 2 andere als die eben genannten, richtig?
Genau, ich geb mal einen Tipp. Es war in den allerersten beiden Formel-E-Rennen.
Um Gottes Willen.
Der Nico Buemi Prost auf jeden Fall.
Der Nico Prost ist richtig. Ja, Sebastian Buemi hat sogar schon dreimal geschafft. Nico Prost in den ersten beiden. Aber wer ist der dritte?
Ich weiß das. Also,
du weißt das?
Sag mal nix. Doch, ja, ich habe das heute nämlich in unserem Statistikartikel gelesen von Tobi W.
Aha.
Ich gebe euch mal einen weiteren Tipp. Das ist noch nicht so lange her.
Ich habe den Statistikartikel auch gelesen. Ich tue jetzt nur gerade so, als wäre ich unwissend. Ich nur noch Phil eigentlich.
Ich glaube dir kein Wort.
Ich habe ihn nicht gelesen und mein Gedächtnis ist ein Sieb. Also ich kann diese Frage nicht beantworten.
Mal in den Chat gucken.
Ob du wolltest mich nur
outen. Ja, wir haben ja einen Chat. Oh ja. Andrea schreibt schon
die
was.
Leute.
Ja, Andrea schreibt schon. Wahrscheinlich schreibt sie gerade. Ich weiß es nicht.
Ah, die
Andrea Mist, schreibt, sind Andrea, jetzt für mich der Typ mit den Nerven aus Stahl. War jetzt nicht die Frage, aber.
Ja, ist was dran.
Vielleicht hast du was nicht.
Vielleicht hast du
letzte Saison ist es gewesen. Na, komm schon.
Jetzt komm schon, sag einer, der es weiß.
Olivier.
Der Olivier Roland.
Roland.
Genau.
Der frische Franzose.
Ah, einfach mal alle Formel-E-Fahrer französisch aussprechen.
Oh Mann.
Wie schön wär's.
Jean-Éric Vergne.
Ja.
Nick Eidfeld.
Ziemlich gut.
Nein, es war tatsächlich der gute Olivier Roland, der es auch in zwei französischsprachigen Rennen geschafft hat, nämlich in Paris und Monaco letzte Saison. Nacheinander.
Oh, très bien.
Chapeau.
Chapeau.
Ach, schön. Chapeau. Ah, naja, Startaufstellung, Kinder. Wie sieht's denn aus? Sims, also Bestzeit. Und hier, also das müssen wir noch erwähnen, wenn wir schon sagen, dass der dreimal in Folge auf Pole war, dann aber auch mit was für einer Runde und dem Megaslider in Kurve 17. Also wer das Rennen nicht geschaut hat und das Qualifying nicht geschaut hat, guckt euch mal bitte, bitte, bitte die Wiederholungen auf dem offiziellen YouTube-Kanal an von dem Ding, die Highlights.
Die Highlights, ja.
Mit vier, also wie nennt man das dann auf Deutsch, an Four-Wheel-Drift nennt man es auf Englisch. Alle, also komplett rutschend und trotzdem die Kiste abgefangen und die Pole-Position-Zeit gesetzt.
Und mit was für einer Zeit, wenn man mal hier das mal sich genau anguckt, also Alex Sims 1:11, 4:76 und Buemi dahinter 1:11, 6:96. Also
2 Zehntel.
Nicht schlecht in der Superpole.
Trotz Slide.
Nächstes Mal versucht das rückwärts.
Und nur mal zum Vergleich, damit man es auch einordnen kann. Die Rundenzeit, die ihn am Freitag in der Superpole zur Pole Position gelangt hat, war eine 1:14:5. Ja, das denke ich verdeutlicht doch, wie stark sich die Streckenbedingungen in den 24 Stunden geändert haben. Das waren 3,1 Sekunden, die er tatsächlich schneller war am Samstag als Freitag.
Eine ganz andere Schublade für so eine kurze Strecke, ne?
Definitiv.
Jesus.
Ja, aber Tobi Bichin sagt ja gerade Startaufstellung, ne? Fass doch mal die ersten paar ein bisschen zusammen, damit wir wissen, wie das Rennen startet.
Erste Startreihe, Sims neben Sebastian Buemi im Nissan. Von dem haben wir kaum was gehört, bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich. Am ganzen
das ändert
Wochenende.
Sich noch.
Aber das ändert sich ja noch, wie Tobi schon weise voraussagen kann.
Ein Peacock.
Dahinter dann Di Grassi, D'Ambrosio, Felix da Costa macht die Top 10 zu. Der beste 5. Deutsche, Top 10, Top 5. Der beste Deutsche ist Maximilian Günther auf Platz 9 gewesen. Ein Blick auf die anderen irgendwie halbwegs deutschen Teams und Fahrer. Lotterer 10. Van Dorn, der ja am Vortag so richtig gut unterwegs gewesen ist für Mercedes, von Startplatz 11 ins Rennen gegangen. Nick de Vries nur von 23 und der Vorjahresmeister Jean-Éric Vergne von Platz 24, seiner Strafe sei Dank. Und dann gab es ja auch noch diese Zeitstrafe, die ja dann irgendwie doch keine Zeitstrafe war im Rennen, wo wir jetzt erstmal über den Start reden allerdings, oder?
Ja, du hast zwei Deutsche vergessen, Pascal Wehrlein und Daniel Abt auf 13 und 14, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Ja, und dann, es gab ja wieder das Dummy Grid, wo die Fahrzeuge sich aufstellen und in der RIA ist es so, dass die Startaufstellung ganz irgendwo anders liegt, auf der langen Geraden.
Exakt dort.
Und das Dummy Grid ist aber auf Höhe der Boxengasse, da wo die Ziellinie ist. Also sind die Autos eine Dreiviertelrunde gefahren, bis das gestartet werden konnte. Ja, die Ampel springt auf grün, die Autos fahren auf ihre reguläre Startposition. Alle 24 Autos, nein, ein einziges Auto bleibt stehen und kommt nicht vom Fleck. Und das ist der arme Jerome D'Ambrosio, der sich bis dato so gut präsentiert hat und von Startplatz 4 einfach nicht loskommt. Da war auch leider nichts mehr zu machen. Die Mechaniker haben das Auto nicht ans Laufen bekommen. Also wie bereits am Freitag haben wir auch dann am Samstag nur mit 23 Autos das Rennen gestartet. Also wartet die Formel E immer noch darauf, endlich mal ein Rennen mit 24 Autos zu starten.
Immer noch.
Auch, Auch netter Funfact am Rande.
Guck an.
Aber trotzdem das größte Grid, das die Formel E je gehabt hat.
Richtig.
Mit einem Auto.
Genau.
Mehr. Also nicht mit einem Auto auf dem Grid, sondern, nee. sondern mit einem Auto mehr als bisher.
Ja. Und dann, ja, ging's los.
Da ging's mich los. Mich hat Alex Sims ja aus dem Hocker, also vom Hocker gehauen. Aus den Latschen und vom Hocker. Alles, also der hat mich richtig weggepustet. Wie der am Start abgegangen ist. Unfassbar. In kürzester Zeit. Ich weiß gar nicht, wie schnell der, das muss 3 Kurven gedauert haben, bis der eine Sekunde und mehr Vorsprung hatte, vor dem ganzen Feld. Es lohnt sich ja üblicherweise nicht, Vollgas zu geben in der Formel E. Naja, weil man da halt unnötigerweise Energie bei verbrennt. Und wenn Safety Car auf die Strecke kommt, ist der ganze Vorsprung auch wieder futsch. Am Rennstart lohnt es sich allerdings trotzdem. Er hat es auch später nochmal hinbekommen, Alex Sims. Also der ist immer mit richtig guter Pace unterwegs gewesen. Und das hat er schon richtig, richtig früh im Rennen unter Beweis gestellt, was in dem BMW eigentlich drin schlummert. Am Start Platz 1 behauptet und sich, wie gesagt, dann abgesetzt. Und 2 Minuten später, in Minute 3, gab es dann eben, naja, einen besagten Vorfall und einen schon mehrfach angekündigten von Tobi Vorfall mit Jean-Éric Vergne, der ja eigentlich wohlgemerkt, ne, von Platz 24 gestartet und wohlgemerkt eigentlich eine 10 Sekunden Zeitstrafe gehabt hätte.
Ja, ich glaube, man hat bei DST Cheater die Regeln wahrscheinlich nicht richtig gelesen. Denn der gute Jeff kam am Ende der 2. Runde in die Box, hält vor der Boxengasse oder hält vor seiner Box an, bleibt 10 Sekunden stehen und fährt weiter. Hat also eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Und ja, wie ich eben schon mal sagte, das ist nicht das, wofür nicht die Strafe, die er eigentlich erhalten hat, nicht die Strafe, die im Reglement steht und auch nicht die Strafe, die in der Entscheidung der Rennkommissare steht. Ich glaube, da ist DST Cheater einfach ein Riesenbock unterlaufen, dass sie das Ganze falsch interpretiert haben. Denn eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe hätte er nur dann antreten müssen, wenn er weniger als 5 Positionen zurückversetzt werden konnte. Das war er aber nicht. Er hat tatsächlich 13 Positionen Rückversetzung erhalten und damit war es nur eine Zeitstrafe von 10 Sekunden. Ja.
Aber so
ist,
wie ich
ist das... ist mir unverständlich, warum dann doch einem durchaus erfahrenen Team sowas passieren kann.
Nee, mir ist das schon verständlich. Das war anscheinend eine Option, oder? Der gab doch kein Nachspiel für, ne?
Nee,
für die Rennleitung war die Strafe damit abgesessen, ne?
Richtig.
Ja. Ich habe eine Idee, warum das so gehandhabt wurde. Denn es besteht ja immer die Möglichkeit von einem Safety Car. Und das ist ja tatsächlich auch passiert im Samstagsrennen. Und wenn man vor diesem Safety Car, deswegen ist während die Strafe ja auch so früh angetreten, diesen Penalty aus dem Weg gehen kann und die Zeitstrafe gewissermaßen absitzt, naja, dann kann man eben beim Safety Car hinten an das Feld ranfahren und hat dann eben nicht die 10 Sekunden, die man sonst hinten auf die Rennzeit draufgerechnet bekommen hätte. Wenn ich mir jetzt die Rennzeit von Jean-Éric Vergne anschaue und da 10 Sekunden am Ende draufrechne, ich muss mal kurz nachgucken, wo er dann gelandet wäre. Er ist letztlich in die Punkte gefahren und mit einem richtig guten Ergebnis auch in die Punkte gefahren. Ich muss jetzt tatsächlich... hätte ich mich ein bisschen später anmoderiert. So ein Mist.
Ja, aber dabei ist mir auch aufgefallen, gerade wir haben vergessen, die Gesamtzeiten einzutragen. Das müssen wir noch nachholen.
Ich sehe es ja. Aber nicht jetzt, Freunde, nicht jetzt.
Nicht jetzt, ne.
Nicht jetzt.
Ach, das also, ist, wenn Vern 10 Sekunden aufbekommen hätte, dann wäre er tatsächlich hinter André Lotterer gewesen und damit 14.
Ja.
Du hast vollkommen recht. So, daran und deshalb hatte ich gar nicht nachgedacht. Das kann sein, dass es tatsächlich deshalb gewesen ist, dass es gar kein Fehler war, sondern dass man das bewusst in Kauf genommen hat und hat einfach drauf gehofft, dass es eine Safety-Car-Phase gibt. Ja. Dann,
die sind doch nicht dümmer als wir, sondern klüger.
Ja, ich fürchte auch. deshalb darf ich auch nur drüber reden und nicht mitmachen.
Sascha hat das auch in die Kommentare geschrieben. Danke, Sascha. Wäre hinter Lotterer gewesen. Naja, und das war eben der Grund, warum Techita früh die Strafe abgesessen hat, sich dann eben hinten angestellt hat und dann sich durchs Feld durchgeboxt hat. Und Wern ist somit letztlich Achter geworden und eben nicht 14., wenn man die 10 Sekunden drauf gerechnet hätte. Und dann gab es die Durchfahrtsstrafe für Abt wegen Throttle Map.
Endlich.
Endlich wird Abt bestraft. Juhu. Das haben wir ja schon erklärt, warum und was das mit der ganzen Throttle Map gerade auf sich hat. Brauchen wir nicht mehr eingehen.
Genau.
Also
aber
Aktionskontrollenverdacht.
Aber es ist schon immer lieblich, wenn du das erklärst, weil du tust dich da so schwer, das zu erklären. Das ist,
ich tue mich nicht schwer, ich möchte es einfach erklären. Ein einfacher
Spaß. Alles gut, mach nur Spaß. Will dich nur ein bisschen ärgern. Los, fühl dich geärgert. Das motiviert dich.
Also geschafft. Ich bin ganz wütend. Ich tobe.
Auf jeden Fall kam dann gleichzeitig ein bisschen Bewegung in die Spitzengruppe. Da hat nämlich auch jemand getobt, sich nämlich ein bisschen ausgetobt. Der gute Antonio Felix da Costa dachte sich, hinter dem Di Grassi fahre ich nicht so gerne her und fährt einfach mal an ihm vorbei und ist jetzt Dritter und macht anschließend Jagd auf Sebastian Buemi.
Sehr konsequent. Ja, ein bisschen weiter hinten und ein bisschen später kämpft Evans mit Lucas Di Grassi um Platz 4. Und währenddessen kommt von hinten der Bird und sticht am Evans vorbei und ist jetzt Fünfter. Zack, bumm, so schnell kann es gehen.
So verändern sich die Plätze.
Und dann gab es eine Szene, die im Nachgang auch viel diskutiert wurde, nämlich, was wir gerade schon besprochen haben, Da Costa vorbei an Di Grassi und dann hinter Buemi, hat auch ordentlich Druck gemacht, die Pace hat er ja gehabt, wie schon im Qualifying bewiesen, und dann sind beide auf Kurve 18 zugefahren, also das Ende der langen Geraden, Rechtskurve, und Buemi hatte dann vor, eben den Attack-Mode sich zu holen, um sich eben zu verteidigen. Musste entsprechend vom Gas gehen, also mehr verzögern als gewöhnlicherweise. Und dabei ist ihm dann der gute Felix da Costa ins Heck gerauscht, so leicht. Also es gab einen kleinen Kontakt, woraufhin sich dann Buemi um 180 Grad gedreht hat und stehen blieb auf der Strecke. Sollte für beide verheerende Folgen haben, denn zum einen Buemi natürlich ja, erstmal direkt ein paar Positionen verloren und dann hat er aber übermütig, wie er manchmal so ist, und in seinen Emotionen gedacht, ach du, ich kann schon auch mal hier quer über die Straße fahren, was natürlich ein bisschen doof ist hinter einer Kurve. Und einige Fahrer sind dann ausgewichen, unter anderem hat es auch seinen Teamkollegen Roland viel Zeit gekostet. Er sollte dafür dann später eine Strafe erhalten und auch Felix da Costa hat für dieses Anstupsen, auch wenn er jetzt gar nicht so unbedingt was dafür konnte, weil es eben einfach nicht so richtig vorhersehbar für ihn waren, hat er auch eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Bei Buemi war es, glaube ich, eine Zeitstrafe, nicht wahr? 10 Sekunden Zeitstrafe. Sekunden,
richtig.
Ja. Ziemlich milde, oder?
Das finde ich auch, weil das war eine absolut gefährliche Aktion. Kann das nicht nachvollziehen. Normalerweise hätte er stehen bleiben müssen und warten, bis das komplette Feld vorbei ist, auch wenn das Kacke ist. Aber man kann sich doch nicht einfach so wieder meinen, quer zu fahren, in den Verkehr einfädeln zu müssen. Das hat sehr, sehr stark an Sebastian Vettel erinnert, der in Monza in dieser Saison ja das Gleiche gemacht hat und da eine riesengroße Kollision mit Lance Stroll gehabt hat. Wie gesagt, das war absolut mega gefährlich.
Was hatte der da gekriegt für eine Strafe?
Durchfahrtsstrafe.
Mhm. Am Vornamen.
Aber gut, das wären hier also 24 Sekunden gewesen, wenn man es jetzt mal ummünzt.
Wie gesagt, da ist Buemi noch relativ günstig davongekommen. Wie gesagt, Thema, das wir vielleicht auch mal ansprechen können. Es sind relativ viele Strafpunkte am Wochenende verteilt worden. Unter anderem jeder Fahrer, der mehr als 15 km/h zu schnell in der Boxengasse gefahren ist, hat einen Strafpunkt bekommen. Aber Sebastian Buemi macht dann so eine gefährliche Aktion und kriegt keinen Strafpunkt. Das lässt mich wieder am Sinn der Strafpunkte zweifeln. Unter anderem hat Felipe Massa beim Rennen am Freitag 2 Strafpunkte bekommen, weil er nicht richtig auf seiner Startposition stand. Sorry, aber da fehlt mir jede Form der Verhältnismäßigkeit. Das erschließt sich mir nicht.
Das kann ich. Darf ich da noch mal kurz was nachzuwerfen? Also ich stimme dir voll zu, weil du gerade Massa und die Startposition ansprichst. Da gab es, glaube ich, einen Kommentar auf unserer Webseite zu, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, stand Massa im Zuge der ganzen Verwirrung um, wie viele Autos starten denn jetzt eigentlich? Das war nämlich Das war am Samstag, ne? Als Massa auf das, der falschen
Strafe bekommen hat.
Sicher? Weil ich meine, das hing damit zusammen, dass Jerome D'Ambrosio, der ja eigentlich auf 4 starten sollte, eben nicht gestartet ist und sein Platz frei geblieben ist. Und etwas weiter im Hinten, im Feld, naja, es mussten halt alle weiterhin auf ihren eigenen
Startposition. Du hast recht, das war Samstag, ja.
Genau, und Massa hat dann allerdings gedacht, huh, da ist aber eine Lücke im Feld, dann stelle ich mich halt auf den nächstbesten Platz. Das heißt, Massa ist von der falschen Seite gestartet. Er ist immer noch an seiner Startposition ins Rennen gegangen. Das war Platz Nummer 15, aber eben einen Platz weiter vorn. Und hat dafür die Strafe bekommen. Das war nicht, dass er irgendwie komisch und schräg und schief in der Startbox stand, wie es ja Antonio Felix da Costa im letzten Jahr passiert ist, als er von Pole Position starten wollte und dann aber zu weit gefahren ist und dann nochmal einen Rückwärtsgang eingelegt hatte, um sich richtig auszurichten. Was mir immer noch unverständlicherweise unbestraft blieb. Aber naja, ist ja auch ein ganz anderes Thema. Das jedenfalls noch als kleiner Nachtrag zu Massa. Die Strafe lag darin, dass er auf der falschen Seite des Grids gestartet ist.
Das ist natürlich auch interessant. Der 4. fehlt und deshalb steht der 15. auf der falschen Seite des Grids.
Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich, ja, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Keine Ahnung.
Ja, so richtig verstehen kann ich das auch nicht.
Es muss Magie im Spiel sein. Kümmern wir uns doch lieber um was, was wir besser erklären können. Und zwar zum Beispiel 28 Minuten vor Schluss. Da Costa holt sich Attack Mode und zieht vorbei an Di Grassi auf Platz 2. Das heißt, erster ist Sims, zweiter ist Da Costa, dritter ist Di Grassi. Im Gemenge dahinter kämpfen Bird, natürlich Bird und Evans um Platz 4. Jetzt wird's spannend. Bird wird von Evans am Seitenkasten getroffen und dann schlägt er hinten links an die Mauer und vorne rechts trifft da wieder das Auto von Evans. Also macht er so ein Mini-Ping-Pong-Ding irgendwie, ja. Schafft es gerade noch durch die Schikane. Und dann sieht man nur, wie er ausgangs der nächsten Kurve in die Mauer fährt. Und es ist erstmal für mich überhaupt nicht klar gewesen, was jetzt eigentlich passiert ist, ne? Dass er erstmal so Ping-Pong links, rechts irgendwie das Auto wieder einfangen konnte, war schon faszinierend. Dass er aber eine Kurve später dann in der Mauer endet, hat sich mir erstmal nicht erschlossen. Lag daran, hat man dann aus verschiedenen Kameraperspektiven gesehen, dass er einen Schubser von Wehrlein bekommen hat und sich dann an der Wand das Auto zerstört hat. Blöd, nach so einem erfolgreichen Freitag dann eine halbe Stunde vor Schluss das Auto abstellen zu müssen, weil kaputt. Ärgerlich.
Ja, und Auslöser der ganzen Geschichte war tatsächlich Antonio Felix da Costa, der sich den Attack Mode geholt hat und deshalb kurzzeitig hinter Di Grassi zurückgefallen ist, dann aber drei Kurven später Di Grassi direkt wieder überholt hat, der sich allerdings verteidigt hat wie sonst noch was, obwohl er keine Chance hatte. Dadurch konnten erst Evans und Bird aufschließen. Bird hat sich dann auf der Außenseite versucht, neben Di Grassi zu setzen. Hat es nicht geschafft. Evans ist nach innen reingestochen. Und dann sind sie nebeneinander in Kurve 4. Diejenigen von euch, die aufmerksam zugehört haben, werden sich vielleicht noch erinnern, das war die Kurve, die umgebaut werden musste. Und zwar wurde da ja die Mauer verschoben, weil der Asphalt aufgebrochen war. Mhm. Deshalb war diese Kurve deutlich enger, als sie eigentlich sein sollte. Und so kam es, dass da nicht genug Platz für zwei Autos war. Bird war eine halbe Fahrzeuglänge vorne, ist immer weiter reingezogen. Evans war daneben und ihm ging dann einfach irgendwann der Platz aus, sodass er auf der rechten Seite gegen die Mauer und auf der linken Seite gegen den Seitenkasten von Bird geprallt ist. Dabei hat er sich einen Plattfuß vorne rechts geholt, musste dann an die Box und hat dann anschließend noch eine Durchfahrtsstrafe bekommen, weil er die Kollision in Augen der Rennkommissare mit Sam Bird verursacht hat.
Kettenreaktion Deluxe.
Ja, finde ich eine sehr harte Entscheidung. Also hab's eher als Rennunfall gesehen. Ich hätte Evans dafür nicht bestraft.
Bin ich ganz bei
dir. Aber auf gar keinen und wenn ihn bestraft hätte, dann nicht mit einer Durchfahrtsstrafe. 5 Sekunden vielleicht auch noch, aber auf der anderen Seite war er ja auch schon bestraft genug dadurch, dass er sich dabei einen Reifenschaden geholt hat und sowieso bis auf Platz 17, glaube ich, dann zurückgefallen war.
Ja, genau, er musste ja in die Box kommen, also es war schon sehr hart. Also das haben auch alle, sowohl jetzt die Kommentatoren als auch wir, glaube ich, geschlossen, der Meinung, war ein bisschen hart, hätte nicht sein müssen.
Es ist so ein klassischer Fall von Rennunfall, ne? Bird hätte ein bisschen mehr Platz lassen können, Evans hätte ein bisschen früher rausziehen können.
Ich find's gut. Organisatoren hätten die Straße ein bisschen besser asphaltieren können, damit da mehr Platz war.
Genau. Da habe ich ja am Anfang der Sendung.
Findet man einen.
Genau, habe ich ja am Anfang der Sendung die Klammer aufgemacht, jetzt mache ich sie zu, oder du hast die Klammer aufgemacht, weil die Straße nämlich auseinandergebrochen ist beim ganzen Asphalt, wurde die Mauer eben nach innen geschoben und genau an der Stelle, wo die Strecke jetzt ein bisschen enger war, da ist der Unfall passiert. Auch schuldig.
Übrigens war ja auch der bei der Kollision Felix da Costa Buemi der Schuldige, der Veranstalter, laut den beiden. Also die haben sich beide eigentlich keine direkte Schuld gegeben, sondern haben gesagt, es war einfach die Platzierung der Attack Zone, dass man die einfach nicht hinter eine Kurve so direkt packen darf, sondern ja, eben da auch das Feedback der Fahrer mit einbeziehen sollte und ja, die quasi nicht so legt, dass man auf der Ideallinie abbremsen muss, stärker als normal. Das war ja in Paris schon der Fall. Genau. Letztes Jahr oder
ja, hätte man letztes Jahr schon lernen können.
Ja, und Buemi hat das wohl auch im Vorfeld im Fahrerbriefing thematisiert tatsächlich, den es dann letztlich auch getroffen hat und hat das kritisiert, aber nun ja. Möglicherweise gibt es da jetzt demnächst auch mal das Gehör der FIA.
Ich glaube, eher werden die Regularien für den Attack-Mode mal andere sein, als dass da sich was tut. Also die Diskussion hatten wir in der vergangenen Saison mindestens dreimal, dass ich mich erinnern kann. Nämlich unter anderem auch in Diriyah. Damals war die Attack-Zone am Anfang der langen Geraden. Wir hatten die Diskussion in Mexiko. Da ist unter anderem, ich glaube, Oliver Turvey mit Felipe Nasr kollidiert, als Nasr den Attack-Mode aktivieren wollte. Und wie du schon sagtest, in Paris, als Sebastian Buemi von Robin Freins getroffen wurde und sich dabei das Ventil an seinem Hinterreifen aufgedreht hat, auch schon. Also es sollte eigentlich nichts Neues sein, aber offensichtlich will man da von Seiten der Formel E nichts draus lernen, nichts daran ändern. Weiß ich nicht, finde ich nicht gut.
Unverbesserlich. Na gut, also nochmal zurück zum Rennen. Nach Birds Unfall gab es dann eine Safety Card, das wäre eben auch mal eine interessante Idee. Eine Safety Card Phase, geil. Jedenfalls kostet die Fahrer 5 Kilowattstunden, denn wir haben ja jetzt nach aktuellem Reglement pro volle Minute eine Kilowattstunde abgezogen, richtig?
Richtig.
Richtig. Hinter dem Safety Car, nicht generell, ne? Da ist es damit, fangen wir jetzt nicht mehr an. Okay, dann 21 Minuten bis zum Rennende, da sind wir jetzt gerade auf der Zeitleiste. Grüne Flagge, Sims in Führung liegend, nimmt sich gleich die Attack Zone vor und der Costa, der an ihm hinten dran ist, zieht quasi automatisch dran vorbei, weil er damit anscheinend nicht gerechnet hat, muss dann abbremsen und Sims wieder passieren lassen, weil sie ja die Startlinie noch nicht passiert haben und man sozusagen unter Safety-Car-Bedingungen war und da ja nicht überholen darf. Was Günther offensichtlich vergessen hat, denn der hat ein Problem mit Van Dorn und gerät in eine Kollision, wo er eben genau das macht, nämlich unter Safety-Car-Bedingungen überholen. Was ist denn jetzt da passiert?
Ich weiß auch nicht. Das ist einfach ein Fall von, kennt die Regel nicht. Es tut mir leid, das ist so hart zu sagen, aber das ist aber auch tatsächlich verwirrend gewesen. Ich habe das ein bisschen auseinandergefriemelt in einem Artikel diese Woche. Ich versuche das jetzt auch an der Stelle nochmal zu machen. Wie Phil gerade schon ganz richtig gesagt hat, Überholverbot. Immer Safety Car, egal ob Safety Car jetzt auf der Strecke ist oder das Ende der Safety Car Phase ansteht, Überholverbot bis zur Ziellinie. Solange das Auto, also dein Auto nicht über die Ziellinie gegangen ist, darfst du deinen Vordermann nicht überholen und du darfst auch nicht überholt werden von deinem Hintermann. Soweit, so gut. Offiziell war das Rennen zu diesem Zeitpunkt, als die Autos in Richtung Attack Zone kamen, aber schon wieder grün und offiziell freigegeben. Allerdings eben mit der Einschränkung Überholverbot. Grüne Flagge und Rennen freigegeben bedeutet kein Safety Car auf der Strecke, bedeutet, man darf sich seine Attack Mode aktivieren. Denn die Attack Mode Aktivierung ist ja nur verboten während einer Safety Car Phase. Die war allerdings offiziell vorbei. Das heißt, Sim ist ganz rechtmäßig und 14 andere Fahrer sind auch ganz normal voll mit vollem Recht durch die Attack Zone gefahren, haben sich den Attack Mode geholt und sind weitergefahren. Sie durften allerdings nicht überholt werden, denn es war ja noch Überholverbot bis zur Ziellinie. Und das hat Sims, hat Sims Teamkollege, hat Günther wohl nicht gerafft, leider, und hat deswegen eben mal ganz geschmeidig zwei Autos überholt. Nämlich einmal Lucas de Grassi, der außen in der Attack Zone war, und Stoffel van Dorn. Mit ordentlich ruppigen Manöver hat sich da noch die Radverkleidung vorne rechts weggerissen dabei. Auch van Dorn ist durchgeschlüpft kurzzeitig, hat de Grassi dann aber noch vor dem Boxeneingang, vor der Safety-Car-Linie, also innerhalb von 30 Metern oder sowas, wieder vorbeigelassen. Das ist ja auch okay. Hauptsache, die Reihenfolge ist beim Überqueren der Ziellinie wiederhergestellt und du hast nicht überholt. Tja, und das hat eben dann eine Strafe nach dem Rennen mit sich gebracht. Nicht nur Günther ist das übrigens passiert im Rennen, sondern überholt hat auch Marcin Gua unter anderem der ganze vier Autos überholt, weil der die Regeln nicht kannte.
Ja, der hat sich gefreut, dass es so mega schnell ist gerade.
Ja,
irgendwie. Ich überhole alle!
Es ist natürlich ordentlich Hektik dabei bei so einem Restart und da geht einem auch die Pumpe, aber naja, da muss man eben leider auch die Regeln kennen. Nyck de Vries hat Oliver Turvey überholt und am Anfang der Safety-Car-Phase gab es auch noch zwei Überholmanöver, beide Male, weil Autos an Pascal Wehrlein vorbeigefahren sind. Das hat aber nichts mit diesem ganzen Attack-Mode-Chaos zu tun. Fakt ist jedenfalls, Günther und de Vries und Ma haben unerlaubterweise überholt und dafür berechtigterweise eine nachträgliche 24 Sekunden Zeitstrafe, eine umgerechnete Durchfahrtsstrafe erhalten. Und noch ein kleiner letzter Gedanke, wie kann man dem Ganzen irgendwie aus dem Weg gehen? Option 1, also in Richtung Zukunft geblickt, Option 1, entweder die Fahrer lernen die Regeln. Oder Option 2, man macht das so ein bisschen wie in der Formel 1 mit dem DRS nach Safety-Car-Phasen, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Denn der Gedanke ist ja, bei dieser Attack-Mode-Regelung nicht aktivieren hinter Safety-Car oder unter Full-Course-Yellow-Bedingungen. Der Gedanke ist ja, dass man diesem Verlust von Position aus dem Weg geht damit. Und dass man das irgendwie wegstreicht, also die Option den Fahrer nimmt, dass man den Attack-Mode holt, ohne Plätze zu verlieren. Deswegen die andere Option Nummer 2 wäre einfach einzufrieren, die Attack-Mode-Aktivierung und nicht die Möglichkeit, den Fahrern zu geben, eine Runde von mir aus oder zwei Runden nach Ende von Full Course Yellow oder Safety Car den Attack-Mode zu aktivieren. Somit könnte man dem ganzen Chaos ein bisschen aus dem Weg gehen.
Ja, ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Aber ich muss da nochmal einhaken. Und zwar haben mich heute Nachmittag, habe ich mit einer Quelle telefoniert, die auch beim Rennen war. Und mir wurde berichtet, dass hinter den Kulissen es gar nicht so einig war bei allen. Also wenn wir jetzt behaupten, die Fahrer haben die Regeln nicht gekannt, stimmt das möglicherweise nicht ganz. Denn was ich erfahren habe, ist, dass die Fahrer im Vorfeld, im Briefing oder auch in Dokumenten, die Rede davon war, dass die Safety-Car-Linie woanders ist. Dass es wohl zwei Linien gab. Und einige wohl jetzt auch auf dem Stand waren zu dem Zeitpunkt noch. Ich meine, beispielsweise Maxi Günther wird ja auch sicherlich gefunkt haben mit seinem Team und BMW hat sich ja, hat ihm sicherlich dann zurückgegeben, nein, das ist alles okay gewesen, auch auf Prüfung hin. Also es gab verschiedene Wissensstände, wenn ich das richtig so verstanden habe, und auch dann, als die Strafen ausgesprochen wurden, haben wohl auch einige überlegt, Berufung dagegen einzulegen, gegen die FIA, haben sich aber letztlich dagegen entschieden, einfach um jetzt nicht nochmal wieder so einen großen Wirbel zu machen. Also es gab nach meinen Informationen auch Fahrer, die sich da aussprechen wollten und eben diese Punkte auf den Tisch bringen, haben es aber letztlich nicht getan. Also wir können jetzt nicht an der Stelle sagen, die Fahrer haben es alle nicht gewusst oder sollten das Regelwerk lesen, denn so eindeutig war es offenbar gar nicht.
Was ich aber dazu sagen kann, die Safety-Car-Linie ist auch hinter der Attack-Zone. Das heißt, die Safety-Car-Linie ist kurz vor dem Rechtsknick nach der Schikane. Das heißt, wenn ein Fahrer, der durch die Attack-Zone fährt, hätte auch bei der anderen Interpretation der Regeln nicht überholt werden dürfen. Ich habe gerade die Track-Map offen. Die Safety-Car-Linie ist definitiv hinter der Attack-Zone. Das heißt, jeder, der einen anderen Fahrer überholt hat, der gerade durch die Attack Zone gefahren ist, hat sich, egal wie man die Regeln jetzt interpretiert, da eines Vergehens strafbar gemacht. Und ich glaube, es war Punkt 38.8 des sportlichen Reglements, sagt aber auch, dass Überholen hinter dem Safety Car bis zur Finish Line not permitted ist. Also die Regeln, unabhängig davon, dass unterschiedliche Kenntnisstände bei den Teams und oder Fahrern vorherrschen, die Regeln sind da allerdings ziemlich eindeutig, was das angeht.
Mhm. Tja, interesting. Lassen wir das einfach mal so da stehen. Kann sich jetzt jeder selber drüber Gedanken machen, wie es letzten Endes aus der jeweiligen Sicht aussieht. Aber womöglich war das mit ein Grund dafür, dass die Günther-Bestrafung so lange hat auf sich warten lassen am Ende, oder? Unsicherheiten, Diskussionsbedarf, verschiedene Kenntnisstände, das Regelwerk sagt aber, bla bla bla, ja, und so weiter. Das zieht sich natürlich dann alles hin.
Ich denke schon auch, und es werden bei solchen Situationen werden natürlich oftmals Fahrer auch noch befragt. Zusätzlich muss das ganze Videomaterial gesichtet werden aus verschiedenen Kameraperspektiven. Und wenn du dann, ich weiß nicht, wie viele Fahrer es jetzt insgesamt waren, 6, 7, 8, die dieses Vergehen eben gemacht haben, dann muss man das ja erstmal auseinanderklamüsern. Und mir war schon da bei Zieldurchfall klar, oha, das wird wahrscheinlich wieder dauern heute. Mhm.
Naja, aber ihr seht schon, das Samstagsrennen war auf jeden Fall das spannendere der beiden Rennen. Lasst uns mal ein bisschen weitergehen. Kurz nach diesem Vorfall passiert Folgendes, dass nämlich Robin Freins das Heck verliert an irgendeinem Kurvenausgang. Ich weiß natürlich nicht welcher. Und ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt. Es führt letzten Endes aber eben dazu, dass nach einem recht erfolgreichen Freitag beide Virgins an einem sehr unerfolgreichen Samstag aus dem Rennen ausscheiden und keine Punkte bekommen. Tobi Wichem, weißt du, warum er sein Heck verliert? Ich weiß es nicht.
Sah mir sehr nach einem, entweder nach einem Fahrfehler oder aber mit einem Problem mit dem Brake-by-Wire-System aus, weil er die Hinterachse blockiert hat und so ins Rutschen kam.
Ja, das wäre eine sehr, sehr unwahrscheinliche Stelle für einen Fahrfehler, kam mir zumindest so vor.
Ja, aber trotzdem, Wortlaut war, glaube ich, it was just a stupid mistake.
Ah, okay. Ja. Stupid mistake. War,
man war kein Fahrfehler, weil er sich verbremst hat oder so, sondern weil abseits der Ideallinie natürlich der ganze Sand lag. Und da hat er einfach Grip verloren, laut Eigenaussage.
Ja, und da gab es schon wieder Safety Car.
Schon wieder.
Schon wieder.
Für 6 Minuten.
6 Kilowattstunden teuer.
Genau. Und dann?
Grüne Flagge, weiter geht's, endlich. Grüne Flagge.
Aber auch nur 10 Sekunden. Und dann fällt Rennleiter Scott Elkins auf, halt, der Bergungstraktor steht ja noch auf der Strecke.
Ja, das ist sowas. Unfassbar. Man sieht plötzlich das TV-Bild, wie der Virgin am Kran hängt und gleichzeitig wie ein paar Kurven weiter vorn Sims wieder Vollgas gibt und auf diese Stelle zufährt. Und mir ist auch so ein bisschen kurz das Herz in die Hose gerutscht. Mhm. Und ich glaube, so ging Scott Elkins auch, als er dann das Fernsehbild gesehen hat. Der hat ja eigentlich auch noch ein paar mehr Bildschirme vor sich. Warum er das nicht vorher gesehen hat, vielleicht hat jemand den Artikel der Kollegen gelesen. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Da ist das erklärt. Ich kann das sonst mal kurz nachlesen.
Also er hat
das. Ich glaube, es gab ein Kommunikationsproblem. Der Bergungstraktor ist, glaube ich, an einem Kabelstrang hängen geblieben und ist aus dem Grunde konnte nicht so schnell von der Strecke runterfahren, wie das eigentlich geplant war. Der war also schon in Bewegung Richtung Ausgang. Da war ja eine Lücke in der Mauer, wo er dann die Strecke wieder verlassen konnte. Ist da aber hängen geblieben. Und es hat einfach niemand bei der Rennleitung Bescheid gesagt, dass es da Probleme gibt und dass der Traktor tatsächlich nicht von der Strecke runter war.
So habe ich verstanden. Ich kann schon kurz zitieren hier die Kollegen von Motorsport Total. Erklärung des Rennleiters Scott Elkins. Das Problem war, das Bergungsfahrzeug steckte fest. Bei der Rennleitung hatte man jedoch von allen Seiten das Okay erhalten, dass man es rechtzeitig schaffen würde. Jeder hat gesagt, wir schaffen es, kein Problem. Aber dann war der Traktor blockiert, sagt Elkins. Als der Traktor zurückfuhr, konnte er nicht ganz zurückfahren und somit waren er und das Auto von Freins erst einmal in Kurve 9 gestrandet. Und so weiter und so fort. Wir haben es dann erst gesehen, leider, und mussten eine weitere Full Course Yellow Phase ausrufen, um das Problem zu neutralisieren.
Naja, ist ja nochmal gut gegangen.
Auf jeden Fall hörte man den Schreck in Scott Elkins Stimme, als er dann sofort auf den Knopf drückte und sagte, Full Course Yellow.
Ja, oh und Gott. Zwar normal sehen. Und wie schnell er dann auch die Sekunden runterisiert.
Ja, genau. Also das war schon auffällig.
Naja, Eigenaussage hat er ja die ganze Zeit die ganze Situation im Blick aber gehabt und hat ja alle Kameraeinstellungen beobachtet
das,
gehabt.
Das klang nicht so.
Dann kam aber ganz plötzlich, kurz nachdem die TV-Einstellung eingeblendet wurde, oh Gott, Full Course Yellow, 54321 und bitte langsam. tja.
Naja, nichts passiert, wir können drüber lachen, alles gut. Ja, könnte schon sein. Irgendjemand wird es halt gemerkt.
Du, Scott.
Scott, guck mal.
Scotty, weg, guck mal.
Das kommt hier. Okay, naja.
Und dann gab es nochmal eine Full Course Yellow, wo nochmal eine Kilowattstunde abgezogen wurde. Das heißt, jetzt blieben insgesamt, und das ist relativ wichtig, dass wir das jetzt an der Stelle erwähnen, noch 40 Kilowatt, also nicht, es blieben noch 40 Kilowattstunden übrig, es durften aber im gesamten Rennen fortan insgesamt nur 40 Kilowattstunden genutzt werden. Und dann gab's grüne Flagge, oder?
Ja, wieder.
Richtig. Genau. Was da passiert?
Ja, vielleicht für den Überblick auf Platz 1 nach wie vor Sims. Auf Platz 2 mittlerweile Lucas Di Grassi, auf Platz 3 Max Günther, auf Platz 4 Stoffel Van Dorn und dahinter weitere andere. Di Grassi holt sich den Attack Mode und verliert dabei 2 Plätze, landet also hinter Günther und Van Dorn und mit sehr viel Überschuss schnappt er sich kurz darauf Van Dorn wieder, kann sich aber Günther nicht wieder einverleiben. Das heißt, er hat letzten Endes einen Platz verloren durch seinen Attack-Mode, den er sich ja wohl oder überholen musste. Also kommst du ja nicht drum rum, ne? Zweimal ist die Regel, musst du noch zweimal holen. Das hat den dann letzten Endes einen Platz gekostet. Ja, dann war das Rennen vorbei, ne? Sah aus wie Doppelsieg für BMW. Also Sims vor Günther, dahinter Di Grassi, Van Dorn, Mortara, Lotterer. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, Günther hat ja dann eine Strafe bekommen und dann stand dann in der Tabelle nach dem Rennen, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden es gedauert hat, aber in der finalen Ergebnistabelle nur noch auf Platz 11. Also Di Grassi letzten Endes dann Zweiter geworden.
Und Van Dorn damit aufs Podium aufgerückt.
Van Dorn aufs Podium aufgerückt.
Doppelpodium Mercedes.
Wahnsinn.
Das ist doch, Junge. Diese
zweimal Platz 3, 15, also zweimal 15 Punkte für Van Dorn. Hinzu kommen nochmal 8 Punkte für De Vries am Freitag, macht 38, macht Gesamtführung für Mercedes-Benz EQ nach dem allerersten Formel-E-Wochenende.
Guck an.
Wollen wir da klatschen? Wir haben lange nicht mehr geklatscht.
Ja, komm. Aber es geht richtig eng zu in der Teamwertung, wenn wir da mal vorgreifen gerade, weil es gerade gut passt. Virgin Racing direkt dahinter mit 36 Punkten, übrigens alle aus dem am Freitag geholt durch eben Pole Position und Sieg und Freins, der ja auch da ganz gut abgeschnitten hatte. Dritter dann BMW mit 35 Punkten, also auch nur ein Zähler dahinter. Dann folgt Audi. Das heißt, wir haben auf den ersten 4 Plätzen Mercedes, BMW, Audi und Audi-Kundenteam Virgin. Also die einzigen, die nicht ganz vorne dabei sind, sind Porsche, die aber bereits an Platz 6 dann folgen mit 18 Punkten für den zweiten Platz von André Lotterer. Die einzigen, die sich dazwischen schieben, sind Nissan, Edams, die grundsolides Wochenende gezeigt haben. Also vor allem Olli Rowland richtig stark, solide im Rennen. Buemi wäre sicherlich auch ein bisschen mehr drin gewesen, vielleicht ja sogar der Sieg am Samstag, man weiß es nicht, wäre er nicht gedreht worden, aber trotzdem Nissan auf jeden Fall wieder vorne dabei bei den Teams und dann an Platz 7 folgt Venturi, ebenfalls mit Mercedes-Motoren, das heißt unter den ersten 7, 6 deutsche Antriebe. Dann kommt Panasonic Jaguar Racing, dann kommt das amtierende Meisterteam DS Tachita mit gerade mal 7 Punkten aus dem Samstagsrennen. Mahindra, Dragon mit immerhin 2 Punkten, das hätte wohl auch keiner für möglich gehalten, die Brandon Hartley am Samstag noch abgestaubt hat. Und NIO, wie man vor dem Wochenende sicherlich erwartet hätte, mit 0 Punkten statt 4 Punkten, denn die hatte ja eigentlich Olli Törvi vor seiner Strafe geholt für Platz 8.
Tja, jetzt hast du so schön die Teamwertung gemacht. Da können wir
ja, da sind wir noch gar nicht drauf angegangen. Olli Turvey, überraschend stark im Neo, ist Achter geworden. Allerdings wurde ihm die neue Regel zum Verhängnis, dass bei Safety Car und Full Course Yellow Energie abgezogen wird. Und so kam es dann tatsächlich so, dass er eine klitzekleine Winzigkeit zu viel Energie verbraucht hat. Zu viel Energie verbraucht heißt allerdings, dass er dann tatsächlich dafür disqualifiziert wird. So hat er die überraschenden Punkte, die er tatsächlich geholt hatte, eigentlich dann auch tatsächlich relativ schnell wieder verloren. Ich glaube, es waren 40,004 Kilowattstunden, die er verbraucht hat.
Eine Null zu viel, glaube ich.
Doch, ich glaube,
40,04,
hast recht, 40,04.
Disqualifiziert also, wurde er aber nicht. Er ist dann zurückgefallen auf Platz 15.
Turvey?
Also er hatte Strafe bekommen.
Nee, Turvey wurde disqualifiziert.
Es sind nur noch so viele andere nach hinten gestuft worden, oder?
Wir reden doch vom Samstagsrennen.
Wir reden von Samstag von Oliver Turvey, ja.
Ja, und
Freitags war er tatsächlich 15.
Ja, und am
reden von Samstag, ja.
Und am Samstag wurde er als 24.
Ich hab grad bei Freitag geguckt, sorry.
Ja, kam auch leer. Wie gesagt, er ist als Achter im Ziel gewesen. Was tatsächlich noch dazu kommt, er lag eine halbe Sekunde vor Daniel Abt, der dann durch die anderen Strafen noch bis auf Platz 6 aufgerückt ist. Also wären es sogar noch mal ein paar Punkte mehr gewesen, wenn er dann tatsächlich mit der zur Verfügung stehenden Energie ausgekommen wäre. Aber es hat ganz, ganz knapp nicht funktioniert. Das scheint ein Unterschied zu sein, wenn die Energie reduziert wird im Vergleich zum normalen Handling. Pascal Wehrlein hatte ja letztes Jahr in Mexiko das Problem, dass ihm die Energie ausgegangen ist und er daraufhin einen Rampdown erlitten hat, 100 Meter vor dem Ziel, also dass auf einmal der Vortrieb weg war. Offensichtlich ist das nicht so, wenn die Energie elektronisch reduziert wird durch eine Safety Car oder Full Course Yellow. Und da bleibt die Leistung offensichtlich zur Verfügung, aber die Autos gehen damit übers Limit, was eine Disqualifikation zur Folge hat. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ja, genau, finde ich persönlich ein bisschen schade, aber wenn man es technisch nicht anders regeln kann, dann
0,1% waren das. Ich habe das gerade mal per Dreisatz ausgerechnet.
Ui.
0,1%, die am Ende den Unterschied gemacht haben. Also nichts.
So gut wie quasi fast nichts.
Aber ich finde es auch schade, dass es diese Rampdown-Regelung, die wurde ja tatsächlich mal eingeführt extra, um eben auch den Fans zu verdeutlichen, wenn jemand auf 0% ist, dass dann eben auch das Auto liegen bleibt. Und offensichtlich jetzt durch die neue Safety-Car-Regelung ist das nicht mehr möglich. Oder weiß nicht, wie man die FIA und die Formel E ja kennt, möglicherweise hat auch einfach noch keiner dran gedacht und ist jetzt zum ersten Mal drauf gekommen, dass das so passieren kann. Wer weiß. Für die Fans auf jeden Fall schade.
De facto ja, ist die Batterie ja nicht leer, ne?
Ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist ja eigentlich nur eine Frage von Darstellung, sage ich mal, auf dem Screen. Ne? Du beeinflusst ja die Batterie nicht. Und wenn du jetzt dieses Rampdown dann vorziehen wollen würdest, gemessen an der tatsächlichen Kapazität nach Safety Car und Full Course Yellow Phasen, müsstest du ja aktiv von der Ferne ins Batterie-Management-System eingreifen. Und da bin ich mir nicht sicher, dass die das können. Das wäre schon, ja. Das kann eigentlich bei einem fahrenden Auto auch gar nicht gehen, stelle ich mir so vor. Weil du müsstest ja dann das Batteriemanagementsystem an einem laufenden Auto im Rennzustand verändern, damit es diesen Rampdown-Zustand tatsächlich auch darstellen kann, zu einem anderen Zeitpunkt, als zu dem es das normalerweise macht, weil das System im Auto liest ja nur den Energiegehalt der Batterie aus und handelt entsprechend. Und du müsstest ihm ja vorgaukeln, entweder, dass der Batteriestand ein anderer ist oder dass es zu einem anderen Zeitpunkt Rampdown machen muss. Mhm. Das kannst du, glaube ich, nicht, während das Ding fährt. Das halte ich für unwahrscheinlich, dass es geht.
Ja, du hast womöglich recht.
Also das wird wahrscheinlich bis auf Weiteres zumindest so bleiben, dass sie das, was an Energie abgezogen wird, natürlich so darstellen können in den Übersichten, die Zuschauer zu sehen bekommen, aber dass das tatsächlich das Verhalten vom Auto beeinflusst, das glaube ich nicht, dass es so einfach möglich ist. Naja, gut. Wir sind ein bisschen abgeschworfen, nachdem Timo die Teamwertung quasi schon runtergebetet hat. Da könnte doch jetzt das Tobi Wehchen den Gesamtstand der Fahrer mal kurz Revue passieren lassen, oder?
Oh ja, das könnte ich machen. Auf dem ersten Platz haben wir mit 35 Punkten Alexander Sims, ein Sieg, ein achten Platz und zwei Pole Positions. Auf dem zweiten Platz liegt schon Stoffel Vandoorne, der zweimal Dritter geworden ist, mit 30 Punkten. Dahinter dann der Sieger von Freitag, Sam Bird, mit 26 Punkten, 25 für den Sieg und einen Zusatzpunkt für die Tatsache, dass er schnellster in der Gruppenphase im Qualifying gewesen ist. Dann haben wir schon Oliver Rowland, der einen vierten und einen fünften Platz erzielt hat und damit 22 Punkte erreicht. Dahinter liegen dann drei punktgleiche Fahrer mit jeweils 18 Punkten. Lucas Di Grassi, André Lotterer und Edo Mortara. Di Grassi und Lotterer beide auf dem Podium gewesen mit Platz 2. Mortara tatsächlich einmal Siebter und einmal Vierter geworden. Dann haben wir Robin Freins auf Platz 8 mit 10 Punkten. Und die Top 10 beschließen Daniel Abt und Nick de Vries mit jeweils 8 Punkten.
Richtig.
Soll ich den Rest auch noch?
Nee, das kann man dann nachlesen, oder?
Okay.
Oder findest du jemanden besonders erwähnenswert in den anderen?
Besonders erwähnenswert finde ich Maxi Günther nach sehr guter Leistung in Valencia, aber ich sag mal ein bisschen Pech und zwei Strafen in den beiden Rennen mit 0 Punkten, genauso wie Sebastian Buemi nach seinem frühen Ausfall am Freitag und der Strafe, die er dann für das gefährliche Zurückfahren auf die Strecke am Samstag bekommen hat, ebenfalls 0 Punkte. Ja, das war vielleicht noch erwähnenswert. Der amtierende Meister Jean-Éric Vergne hat mit Glück 4 Punkte geholt und insgesamt 12. Damit noch einen Punkt vor seinem Teamkollegen Antonio Felix da Costa. Also auch ein relativ durchwachsener Start für das Meisterteam DST Cheetah.
No, Freunde. Würde ich sagen, sind wir am Ende der Rennen-Zusammenfassung angekommen, nicht wahr?
Scheint mir so.
Scheint mir auch so. Tobi Bechen macht sich, glaube ich, langsam schon bereit. Denn wenn wir mit dem Hauptteil der jeweiligen Sendung fertig sind, dann liefert uns der kleine Tobi noch ein paar Fakten. Da bin ich immer gespannt, was er dieses Mal ausgepackt hat. Ich starte mal deine Musik.
Der Formel E Fakt der Woche.
Der erfolgreichste Formel-E-Fahrer vom ganzen Wochenende ist James Calado.
Was?
Zumindest, wenn man sich die Plätze anguckt, die die Fahrer in den Rennen gewonnen haben. Im Freitagsrennen hat Calado 14 Plätze aufgeholt, im Samstagsrennen 8 Plätze, macht insgesamt 22 Positionen, die er aufgeholt hat. Und das ist mehr als jeder andere Fahrer im anderen Formel-E-Feld. Zweitbester ist Vergne, der hat 16 Plätze in beiden Rennen aufgeholt. Am meisten verloren hat bisher Mitch Evans mit insgesamt am meisten verloren hat Max Günther mit insgesamt minus 11 Positionen.
Okay.
Wenn wir mal die Ausfälle rausrechnen.
Calado. Hätte ja nicht gedacht, dass ich den Namen nochmal höre heute. Aber gut, kann sich immer wieder überraschen lassen.
Hier. Ich muss ja als alter Jaguar-Fanboy mein Team nochmal irgendwo unterkriegen.
Genau, und in dieser Sendung ist es wichtig, dass wir möglichst jedes Meme, das wir selbst geschaffen haben, auch nochmal bedienen, ne?
So ist es.
So ist es. Was wir auch selbst geschaffen haben, zwar nicht direkt wir selbst, aber Leute um uns herum oder mit uns oder für uns oder bei uns, man weiß es nicht genau, ist Tobi W.'s Lieblingskategorie, nämlich das Formel E Tippspiel.
Ja,
das Formel E Tippspiel. Wie haben wir denn abgeschnitten so? Also ich nicht so gut.
Ja, das Formel E Tippspiel. wir haben eigentlich gar nicht so schlecht abgeschlossen. Es gibt ja jetzt neuerdings eine Teamwertung, wo wir uns als Redaktion auch mit einem eigenen Team eingefunden haben. Und ja, hier ist es natürlich nachteilig, wenn tatsächlich jemand gar nicht tippt, der in dem Team ist. Das zieht die Teamleistung schon ein wenig runter. Hier belegt eFormel.de im Moment den zweiten Platz hinter eMasters und vor der F1 Bros League. Oder F1 Bros League.
Nicht Bros.
Bros League, Entschuldigung.
F1 Bros.
F1 Bros.
Super Mario Bros.
Okay, jetzt hör auf ihn zu dissen jetzt.
Okay, dann haben wir noch das Team One und am Ende das Team RLP. RLP steht wohl für Rheinland-Pfalz. Die Pfälzer sind ein bisschen hinten dran, aber deren Zeit wird auch noch kommen.
Ja, nee, ist klar. Aber gut, wir sind Zweiter. Wer hat denn nicht getippt? Sogar ich habe getippt, ne? Nicht gut, aber ich habe ganz konsequent 2x11 Punkte bekommen.
Ja, wer hat hier nicht getippt?
Ich habe auch getippt. Zwar nicht gut, aber getippt.
Wo stehst du denn?
Hat ja nur noch Svenja, oder?
Nee, Svenja.
Ah.
Seltsam. Du hast 2x11 getippt, Phil? Okay. Bitte?
Ich habe 2x11 Punkte bekommen, ja.
Dann heißt, du hast dann insgesamt 22 Adam Riese zufolge.
Ja, das ist Platz
48. Oh ja, ich sehe es. Dann,
hattest du mir unterstellt, ich hätte nicht getippt. Alles klar, verstehe.
Es haben alle getippt, also ich bin gerade mal durchgegangen.
Es haben alle getippt. Okay, bei mir hat
man es waren wir schlecht.
Ja. Komm, wir sind Zweiter, ja? Also das geht ja noch.
Genau, das Team zählt.
In der Einzelwertung sieht es ein bisschen anders aus. Da führt der gute Alex S., der hat 52 Punkte am Wochenende geholt.
Alex S., glaube ich.
Ja, bestimmt, das ist der Sims wahrscheinlich selber.
Genau. Führt jede Tabelle an.
Ja, genau. Dahinter haben wir den Willi WH. Ist ja auch bekannt aus den letzten Jahren. Der Ricardo, der unser Tippspiel immer freundlicherweise veranstaltet. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Liegt auf dem dritten Platz.
Tagessieg.
Am Samstag. Vor Manrad, wie auch immer er heißt. Mit 47 Punkten. Dann haben wir den Niklas mit 45 Punkten. Und dann komme schon ich als Erster von unserer Redaktion. Auf den sechsten.
Übrigens,
weißt du, wenn du 14. wärst, dann hättest du auch alle 13 vorher vorgenommen. Ja.
Ah, so ist es. Der Timo liegt auf einem gar nicht so schlechten 11. Platz, muss man an der Stelle auch mal sagen. Unser Tobi B. liegt auf Platz 16 und der Phil liegt auf Platz 48 22 Punkten. Ah, ist ausbaufähig, aber es geht doch schon mal in die richtige Richtung. Jetzt hab ich die Svenny überschritten. 25. genau.
Tatsächlich. Den teilt sie sich aber noch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 anderen.
Krass, wie viele tippt denn hier schon wieder mit?
Ja, sind schon einige diesmal wieder.
Angemeldet sind 66, glaube ich, oder? Ja.
Getippt haben 65, ja.
Okay, tja, nicht schlecht.
Angemeldet sind insgesamt 76.
Man kann natürlich immer noch mit tippen und den großen Preis, also das eigentlich ist ja nur Ruhm und Ehre, aber das ist ja auch etwas, was man sicherlich gerne mal erlangen möchte in seinem Leben. Und wenn es sonst nicht klappt, dann vielleicht im Formel-E-Tippspiel, ne? Die URL ist kicktipp.de/formele oder Formel-E, wie der Fan sagt. Findet ihr.
Kenner.
Einfach anmelden und mitmachen. Das kann man auch eigentlich ganz gemütlich jetzt noch in Ruhe über Weihnachten machen, denn das nächste Rennen, liebe Freunde, ist ja noch ein ganzes Eckchen weg. Ne? Wenn ich hier mal auf den Ticker gucke, lese ich 52 Tage, 18 Stunden und 21 Minuten bis zum Rennen in Santiago de Chile. Jetzt haben wir Monate damit zugebracht, auf das erste Rennen der Saison zu warten. Jetzt verbringen wir Monate, um auf das zweite Rennen, den zweiten Renntag. Ja, also das dritte Rennen der Saison zu warten. Nachdem wir dieses Wochenende immerhin gleich zwei erleben durften, dann können wir länger davon zehren. Nee, eigentlich nicht. Ne?
Naja. Das ist ja schon nächstes Jahr.
Da ist schon nächstes Jahr, das stimmt. 2020, die Zukunft ist da, so gut wie. Ist nicht mehr lange.
So.
Ja, guckst du.
Krass.
Ganz krass. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, der nächste E-Port ist am 15.12., denn dieses Wochenende gleich wieder einen zu machen, macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn wir das nächste Wochenende einmachen, dann kommen wir aus dem gewohnten Zwei-Wochen-Takt raus. Das heißt, nächste Sendung, 15.02. Aber diese muss ja jetzt erstmal rauskommen. Also jetzt, wo du das hörst, ist die natürlich schon rausgekommen. Aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Das ist immer so kompliziert, weil wir uns auf verschiedenen Zeitleisten bewegen. Deswegen ist die Frage natürlich immer, wann sind wir eigentlich? Schreibt es in die Kommentare. Scheiße, wir haben keine Kommentare. Ach, ist egal. Wie auch immer. Da kommen wir in Schmarrn. Nein. Ja, liebe Freunde. Dann sind wir am Ende dieser Sendung angekommen und da kann ich nur sagen, schön, dass ihr alle da gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder da. Timo, weiß man ja nie, ne? Also nach dem Rennen.
Ja, aber nächste Folge mal schon. Ja, aber am 15. bin ich ja höchstwahrscheinlich auch mit dabei.
Ah ja, das ist ja die Spezialsendung.
Super.
Cool. Da gibt es spezielle Inhalte.
Da machen wir da auch Gebäck dann oder gibt es noch eine vor Weihnachten?
Wir machen eine Doppelweihnachtsfolge, Doubleheader.
Ja, das ist die Vorweihnachten.
Das nächste ist die
Vorweihnachten. Ist genau. Dann die erst, am 29.
Die Weihnachtsfolge.
Wieder. Richtig. Oh,
ich wünsche mir einen Sieg.
Wir brauchen Poffertjes.
Poffertjes.
Oh, die nächste Folge ist die Weihnachtsfolge.
Um Gottes Willen ist es schon wieder so
weit. Der 15. ist übrigens ein Sonntagabend.
Ja.
Das schon mal vorweg.
Ja, vielleicht ist es auch ein Sonntagmorgen, denn wir nehmen ja immer sonntags auf, aber meistens tatsächlich morgens, lieber Timo. Das weißt du natürlich nicht.
Noch nicht da. Morgens bin ich tatsächlich noch bei Tobi in Mainz.
Ja, wir klären das dann. Das sind ja noch 2,5 Wochen bis dahin. Da geht ja noch viel Wasser die Isar runter.
Das heißt aber nicht, dass du nicht dabei sein kannst, oder etwa doch?
Doch, dann, weil dann irgendwann der Zug kommt.
Der Zug fährt dann ja
irgendwann. Ach, der Zug.
Der Zug.
Ja,
wie auch immer, das können wir auch alles klären, ohne dass ihr dabei zuhören müsst. Deswegen sagen wir vielen Dank, Tobi B., vielen Dank, Tobi W., vielen Dank, Timo, vielen Dank, werte HörerInnen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Genießt die Zeit. Wir hören uns wieder. Tschökes.
Vielen Dank, Phil.
Danke.
Ach, bitte gerne.
Tschüss.
Ciao.